Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Lost and Found. Ja, werte Freunde, ich hoffe, ihr schmilzt alle schön in der Sonne weg und seid gerade im Moment hoffentlich an einem kühlen Ort und hört diesen Podcast. Ich habe euch diese Woche natürlich wieder jemand ganz Tollen mitgebracht und die Person, die ihn hier empfohlen hat, freut sich sicherlich heute über die Folge. Hier geht ein kleiner Gruß an den Volker raus, liebe Grüße. Und ich würde sagen, mein heutiger Gast stellt sich jetzt einfach mal selber bei euch vor. Hallo!
Hallo! Ich stelle mich mal selber vor. Ich bin Uwe bei Instagram Into a Downed World. Und der Volker hat mir das hier eingebrockt. Dafür bin ich ihm natürlich sehr dankbar. Und der Verena bin ich natürlich super dankbar, dass ich die Chance heute habe, diesen spannenden Podcast zu begleiten oder mit zu begleiten.
Ja, lieber Uwe, und ich freue mich, dass du heute da bist. Und ich glaube, heute hören wir sehr coole, spannende Geschichten von dir. Wir haben uns jetzt ein bisschen beim Vorgespräch benommen, sag ich mal, damit wir nicht im Voraus schon einen Podcast ohne Aufnahme machen, ja. Aber umso mehr freue ich mich jetzt heute, was du hier uns zu erzählen hast. Und deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal ganz von vorne, ja. Und du erzählst uns allen aber jetzt erstmal, was dich dazu bewegt hat, Lost Places zu besuchen und wie lange du das jetzt überhaupt schon machst.
Uiuiui, lange. Also ich glaube, jeder kennt das als Kind, schon in den Ruinen rumgeschlichen, noch ohne Kamera natürlich und einfach nur Abenteuerspielplatz. Wir hatten im Osten davon zum Glück ausreichend, also von den Ruinen. So richtig dieses bewusste Lost Place besuchen hat bei mir aber dann später angefangen, und zwar mit dem Geocaching. Der eine oder andere wird das wissen, was das ist. Für die, die es nicht wissen, ist eine digitale Schatzsuche mit GPS-Gerät. Und da gab es damals eine Kategorie, die nannte sich Lost Place Caches. Und die waren natürlich explizit in Lost Places versteckt. Und so bin ich ja im Prinzip quer durch die Republik und habe spannende Lost Place Caches gemacht und bin dadurch wieder nach der Kindheit und der Pubertät irgendwann wieder zu diesem Thema oder an dieses Thema rangekommen. Irgendwann wurden die Lost Place Caches dann verboten, aus bekannten Gründen. Aber das Besuchen der Lost Places, das ist irgendwie noch drin geblieben. Also so war mein Beginn. Dann nimmst du die Kamera mit. Ich ärgere mich im Nachhinein natürlich viel, dass es Orte, die ich damals als Cacher besucht habe, die es jetzt nicht mehr gibt, dass ich da keine Kamera mit hatte. Aber irgendwann kam dann die Kamera ins Gepäck und dann ging die Lost Place Fotografie weiter oder los.
Und wie lange machst du das jetzt schon?
Du meinst explizit das Fotografieren oder das Lost Places besuchen?
Lost Places besuchen, genau.
Ja, wann haben die das GPS freigeschaltet? Anfang der 2000er irgendwann. 1900, jetzt triffst du mich am falschen Fuß. Ich weiß nicht, wann die das GPS... Also das Geocaching kam damals auf, nachdem die Amerikaner diese GPS-Verschlüsselung abgeschaltet haben. Das muss 1997, 98 sowas in der Dreh gewesen sein. Und da ging das intensiv los mit dem Geocaching und wie gesagt, diesem Lost Place Caching, wo ich mich dann darauf auch spezialisiert hatte, mehr oder weniger, habe auch selber welche versteckt. Und also doch schon vor den 2000ern, ja. Also mittlerweile auch schon so ein halbes Leben lang irgendwie.
Und weißt du, was so lustig ist? Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen geredet und dann hast du eben gesagt, so ja, du machst das eben auch schon vor lange und so. Und lustigerweise, warum auch immer, ich habe mir schon so gedacht, boah, er macht das bestimmt schon 30 Jahre oder so. Mhm. Garantiert, weil das ist immer wieder, und wenn du, wie gesagt, so, wenn du überlegst, was du in dieser Zeit alles gesehen hast, und ich bin immer so ein bisschen neidisch auf euch alle, ja, weil ich mir denke so, ey, ihr habt damals, so, wenn du überlegst, so 2005, oh mein Gott, ihr habt damals so geile Orte gesehen, die halt heute gar nicht mehr existieren, ja. Und es war ja auch ganz anders wie heute, was das Lost Place-mäßige angeht.
Ja, also es war wesentlich weniger mainstreamig, als es heute ist. Also Mama Six Freud war Galileo in irgendwelchen Lost Places drin, und es gibt unzählige Dokumentationen und Filme und jeder hat in seiner Mediathek irgendwelche Lost Place Serien. Das gab es damals nicht. Also das war damals, warum gehst du da rein? Warum gehst du dir alte Häuser angucken? Das hat keiner verstanden.
Du Creep.
Das ist, glaube ich, genau, das ist, glaube ich, das, was sich geändert hat. Heute kennt das jeder. Heute weiß es, nicht jedem macht das Spaß, aber zumindest hat er schon mal davon gehört. Jeder weiß, was Urbexen ist oder Urbexen ist. Das, wie gesagt, ganz andere Zeit gewesen damals. Also damals war es wirklich noch ein Hobby im Verborgenen. Keinem sagen, wo du hin willst, sonst gibt es Stress und so. Wie gesagt, heute, wir reden drüber. Ja, du machst einen Podcast darüber. Also,
ja, das ist wahr.
Ja, so öffentlich ist das Thema
geworden. Ja. Nee, damals war man halt einfach nur komisch.
Das trifft's. Ja, meine Mutter da, hat sich eingebrannt bei mir. Da hat meine Mutter mal irgendwann habe ich ihr dann mal Fotos gezeigt, gesagt, es gibt so viele schöne Häuser, warum gehst du in solche alten Häuser? Ja, so, das hat die überhaupt nicht verstanden. Geh dir doch den Dom angucken oder irgendein Museum, wenn dich sowas interessiert, aber doch nicht in so eine alten Häuser, warum? Ja, hat die nicht verstanden.
Aber es tun ja eigentlich bis heute viele nicht. Also viele sind sehr interessiert, die nichts damit zu tun haben. Die gucken sich das an und auch die Fotos und haben dann ganz viele Fragen und so. Aber die eine Frage, die halt dann wirklich immer so kommt, ist so, ja, warum gehst du denn in so vergammelte Häuser rein irgendwie? Und was fasziniert dich denn mehr an der ganzen Sache, so die Geschichte der Orte oder das Abenteuer?
Die Frage habe ich natürlich in deinen vorherigen Podcast-Folgen schon gehört und habe auch lange, lange darüber nachgedacht. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also 50-50. Es ist nicht explizit das eine, also nicht explizit die Geschichte, die ist unter Umständen interessant, soweit man sie denn überhaupt kennt. Es ist aber auch nicht explizit das Abenteuer, ich brauche jetzt diesen Adrenalinschub, sondern es ist, glaube ich, eine Mischung aus beiden. Abenteuer, klar, Adrenalin, macht man uns nichts vor, zumindest wenn du keinen Go-to-Know-Visit machst, dann ist das dabei. Aber natürlich auch die Geschichte. Und wenn es nur das Abenteuer ist, so kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, Thema Buran. War es am Anfang bei mir das Abenteuer und dann kam diese Geschichte und dieses Wissen drumherum, diese ganzen technischen Informationen und Daten und alte Fotos, das kam dann im Nachhinein. Also ich glaube, ich kann das nicht trennen. Ich kann nicht sagen, es ist jetzt nur das oder nur das, sondern es ist eben wirklich eine gesunde Mischung, glaube ich.
Ja, oder es ist ja manchmal dann auch so, dass du einfach, dass der Ort so hängen bleibt in dir, dass du dann wirklich so viel Energie in diese Geschichtsrecherche reinsteckst, ja. Oder du denkst dir so, ey, ich will jetzt wissen, was da los ist. Und wir haben es ja zum Beispiel bei der Anni Bertram letztens gehabt, die auch super viel immer über die Geschichte ihrer Orte recherchiert, sei das im Voraus oder im Nachhinein eben. Und es ist schon überraschend auch manchmal, denke ich mir, ja, wenn du dann irgendwie so eine olle Fabrik hast und du erfährst dann aber irgendwie, ja, keine Ahnung, das war vor weiß ich nicht wie viel Jahren ein altes Rittergut oder irgendwas anderes, keine Ahnung, mega.
Ja, wie gesagt, ich glaube, das gehört auch beides so ein bisschen zusammen. Also wenn ich jetzt einen Post mache, versuche ich ja auch immer so ein bisschen in die Story dazu oder in diese Beschreibung dazu mal so ein bisschen Informationen mitzugeben. Also es ist natürlich so ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt, was das Thema angeht, wie leicht mache ich es anderen, das Ding zu finden. Aber ich versuche ja auch immer so ein bisschen die Geschichte mitzugeben. Und alleine um das zu können, muss man ja entweder denkst du eine Geschichte aus, oder du machst dir wirklich die Mühe und recherchierst so ein bisschen darüber. Ja.
Ja, das ist wahr. Aber wärst du denn überhaupt noch so fasziniert, wenn es legal und ungefährlich wäre?
Klar ist nein. warte. Ich muss jetzt überlegen, wie ich das formuliere. Also ich würde schwindeln, wenn ich sagen würde, mir geht es ausschließlich darum, dieses Foto in diesem Raum zu machen. Es ist natürlich auch so ein bisschen dieser Nervenkitzel dabei. Oder nicht ein bisschen, es macht schon einen gewissen Teil des Ganzen aus. Gerne mache ich auch mal was legal ist. In der Regel ist es dann aber so, dass ich das mit Freunden zusammen mache und dass dann das Drumherum und das Unterhalten miteinander und abends trinken wir noch einen Radler zusammen irgendwo in einer Hotelbar oder sowas, dann das Wichtigere ist. Von daher zeige ich so ein bisschen den Bogen zu weit gespannt wahrscheinlich, aber also klar ist nein, es wäre nicht das Gleiche, wenn alles legal wäre und alles legal machbar wäre. Hier, gib mir 49 Euro und ich lasse dich hier rein. Wäre nicht das Gleiche. Würde mich auch überhaupt nicht reizen.
Und weißt du, was mir letztes Mal wieder aufgefallen ist? Es gibt kein schöneres Gefühl da draußen, als wenn du in die Nähe des Lost Places kommst und es zieht sich so alles in dir zusammen.
Mhm.
Und es kribbelt so in dir und du denkst dir so, oh, ich bin jetzt gleich da. Hoffentlich sieht mich keiner. Oh, schnell, schnell irgendwie. Und das ist so ein schönes Gefühl irgendwie. Also manchmal vermisse ich das so ein bisschen.
Das schönste Gefühl finde ich immer, wenn du dann wirklich drinne stehst. Also bei mir ist es dann oft so, ich sehe irgendwo ein Foto. So, das, oh, gucke mal, so ein toller LP. Ohne jetzt ins Detail zu gehen, das würde ich mir gerne angucken und würde ich auch gerne fotografieren. Aber der Moment, wo du es dann wirklich geschafft hast,
ja,
wo du wirklich in diesem Raum stehst und sagst, du bist jetzt da. Und da kommen wir vielleicht nachher an einer anderen Stelle auch nochmal dazu. Das ist auch wieder das Kasachstan-Thema. Da war das so mega, dieses Gefühl, dass ich das seitdem noch bewusster darauf achte. Und das ist bei mir der absolute Glücksmoment. Also klar, vorher die Anspannung an der Stelle, wo du eben warst. Ich bin davor und hoffentlich sieht mich keiner. Und ja, aber der Moment, wo du dann wirklich das Ziel erreicht hast und da stehst und dein Foto unter Umständen schon im Kasten hast oder noch nicht, oder das gesehen hast, die Treppe gesehen hast oder das Klavier gesehen hast oder was auch immer, das ist für mich immer so der absolute Glücksmoment.
Ja. Erfolgsmoment, ja, ja. Da klopft man sich immer selber so ein bisschen auf die Schulter, dass es war. Und was meinst du denn, was Lost Places deiner Meinung nach über unsere Gesellschaft aussagen?
Ganz, ganz schwierige Frage. Ich weiß nicht, ich nehme an, dass das eine Fortführung unserer Wegwerfgesellschaft sind. Also machen wir uns nichts vor. Wenn der Fernseher jetzt nicht mehr 55, sondern es gibt jetzt einen 75 Zoll Fernseher, dann haue ich den 55 Zoll gerne, also nicht ich, aber in unserer Gesellschaft ist es weit verbreitet, den 55 Zoller dann wegzuwerfen und mir den 75 Zoller zu holen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das bei Lost Places ähnlich ist. Also es ist natürlich viel, viel, viel günstiger, ein neues Haus zu bauen, statt ein altes zu sanieren. Und ich weiß, wovon ich da rede. Und es ist, glaube ich, ja, diese Mentalität, ich brauche das Alte nicht mehr, weil ich kann mir ja jederzeit etwas Neues holen. Und ich glaube, das schlägt in dieses Thema Lost Places oder in dieses Thema Gebäude, wo draus die Lost Places ja entstehen, irgendwie mit rein. Oder deckt sich damit oder ergänzt das, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Also ich glaube schon, dass das ein Stück weit unsere Wegwerfgesellschaft auch bei Gebäuden schräger Lost Places so ein bisschen widerspiegelt. Ich kann ganz falsch liegen, aber das ist so mein Gefühl, so ein Bauchgefühl irgendwie. Ich kann es mir sonst nicht erklären. Ich meine, machen wir uns nichts vor, wir haben Wohnraumknappheit in Deutschland ohne Ende. Und gleichzeitig stehen ohne weiteres umnutzbare, vielleicht Industriebauten oder eine Schule oder was, die ich ohne weiteres zu Wohnraum umnutzen kann, stehen leer. Warum? Ja.
Ich habe mir letztes Mal die Frage gestellt, ob man so eine Frage mittlerweile, also gerade in so Großstädten, auch so ein bisschen mit Gier beantworten kann, weil es gibt immer wieder Fälle, wo Investoren sich einkaufen und das höchstmögliche Profit draus schlagen wollen aus so einem Ort quasi. Also das heißt, man saniert zum Beispiel einen Altbau oder so und kauft den irgendwie für, keine Ahnung, vielleicht in der Zwangsversteigerung, ja, super billig ein und saniert den dann irgendwie bedürftig, sage ich mal. Also jetzt nicht irgendwie neu oder super modern und so. Mhm. Und richtet da so das, was man halt machen muss irgendwie, ja. Mhm. Aber versucht dann den Ort quasi auszupressen, ja, also dass man dann wirklich sagt, ja, eigentlich ist es eine richtige Bruchbude, aber es war billig und ich richte das jetzt her, dass man da irgendwie so ein bisschen drin wohnen kann und dann verlange ich irgendwie 3.000 Euro Miete oder so, weißt du, wie ich meine? ja, also brutal. Ja.
Da sprichst du jetzt wahrscheinlich gerade den Falschen an, denn ich bin Vermieter und ich habe in der Zwangsversteigerung im Alter, aber ich weiß, was du meinst, aber was ist denn besser, das Ding wieder einer Nutzung zuzuführen oder es einfach leer stehen zu lassen? Ich meine, besser aus allgemeiner Sicht, natürlich, der Lost Place Fotograf würde die Frage beantworten mit natürlich ist leer stehen schöner, weil dann kann ich da rein fotografieren. Und der eine Wohnung sucht, der wird dir das Gegenargument sagen. Der wird sagen, es ist natürlich schöner, das Ding wieder zu revitalisieren und da Wohnraum reinzumachen. Also ich glaube, da darf man unterschiedliche Ansichten zu haben. Mhm. Was ich schlimm finde, ist, wenn wirklich Objekte gekauft werden und dann der Leerstand über Jahrzehnte weitergeht, bis es so kaputt ist, dass es nur noch der Abriss ist. Und dann habe ich hinter ein Filetgrundstück, haben wir hier ein Nachtwerk, dem Paradebeispiel, unseren Kristallpalast. Der wurde gekauft und so lange stehen gelassen, bis wirklich das Dach eingestürzt ist, die Bühne eingestürzt ist. Es stehen nur noch die vier Rundmauern ringsrum. Hatte Denkmalschutz das Objekt, hat der für ein Appel und ein Ei gekauft, der Eigentümer, hat es verfallen lassen. Und jetzt hat er den Denkmalschutz aufheben lassen, lässt es abreißen und hat ein Filet-Baugrundstück mit einer neuen Stadt.
Riesig, ja.
Ja. Und da geht mir, da wäre ich sauer, wenn sowas passiert. Also ich sehe eine Sanierung immer mit einem Lachen und einem weinenden Auge. Natürlich, wie gesagt, faszinieren mich der Verfall und meine Fotos, die ich da drinnen mache. Aber es sind ja auch Gebäude und die müssen irgendwann auch wieder leben. Oder Leben in sich haben. Und von daher sehe ich das immer mit einem lachenden und weinenden Auge, wenn dann was saniert wird. Für das Gebäude ist es schön. Für die Menschen, die danach da drin leben dürfen, ist es schön. Für die Lost Place Fotografen eher nicht so. Ja. Aber ich versuche da eben immer beide Seiten zu sehen und zu verstehen.
Weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten ein Amt gründen für eine Behörde gründen für Lost Places, und wenn dann jemand, du verwaltest dann die Lost Places und das dürfen dann nur Liebhaber von Lost Places kaufen, die wieder schön herrichten. Das wäre schön in meiner Traumwelt, weißt du so.
In meiner Traumwelt ist das eine ganz tolle Idee. Absolut nicht umsetzbar, ne? Also das wird wohl immer ein Traum bleiben. Da sind die wirtschaftlichen Interessen und auch politische Interessen bis hin zu behördlichen Interessen, die sprengen da jede gute Idee.
Stell dir vor, du kommst dann immer so mit so einer Warnweste, so einem Helm und so einem Klemmbrett auf die Baustelle und sagst so, ja, ich mach die monatliche Überprüfung, ob sie diesen Ort hier auch originalgetreu sanieren irgendwie so. Das wäre schön. Oh. Ja, du hast das jetzt eh schon so ein bisschen gespoilert. Ich glaube, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt gekommen, wo wir jetzt darüber sprechen müssen, ja, weil das lässt mich auch nicht in Ruhe. Also du hast mir ja im Vorgespräch beziehungsweise schon bei unserem Kontakt bei Instagram hast du mir ja gesagt, dass du selber zwei Lost Places gekauft hast und die saniert hast.
Da kannst du mal sehen, wie lange unser Vorgespräch schon her ist. Also am Ende sind es jetzt vier.
Ich dachte, zwei.
Ja, ich greife nichts vor. Waren zu dem Zeitpunkt, wo wir gesprochen haben, waren es tatsächlich zwei. Und dann habe ich noch eins jetzt gerade vor ein paar Wochen, vier Wochen oder was, in der Zwangsversteigerung. Also ich fange mal anders an. Also ich habe natürlich mein erstes Haus, was ich damals für mich und meine Familie gekauft habe, war auch original ein Lost Place. Vollkommen runtergewirtschaftet. 20 Jahre Leerstand. Das habe ich damals saniert und bin dann auch mit meiner Frau da eingezogen. Und wir haben unser Kind da, zumindest die ersten Jahre noch großgezogen. Und dann kam paar Jahre später ein weiteres dazu im gleichen Ort bei uns, was ich sehr günstig bekommen habe. Also ich kaufe immer nur was sehr günstig ist und wo ich mit viel Eigenleistung selber aktiv werden kann. da habe ich unten mein Büro, also ich habe zu meinem Angestelltenverhältnis noch eine Nebenselbstständigkeit und da habe ich mein Büro drin gehabt und oben der Dachboden war nicht ausgebaut. Irgendwann habe ich da drin dann noch eine Gästewohnung ausgebaut, oben im Dachgeschoss, die Kurzzeit vermietet ist. Dann kam, und das ist eigentlich das Spannendste, hat meine Frau oder meine Lebensgefährtin gefunden, nicht weit weg von uns, ein altes Fachwerkhaus, aber mit einer super interessanten Jugendstilfassade. Die haben die da mal irgendwann, hatten sie mal Geld und haben die da vorgebaut. Und die hat das nicht losgelassen. Und dann haben wir gemeinsam das Ding gekauft und haben das auch saniert. Mit unwahrscheinlich viel Eigenleistung. Und du musst dir vorstellen, es war also zu Ostzeiten nicht mehr bewohnt. Und dann auch die 40 Jahre davor nichts dran gemacht. Also diese Jugendstilfassade, oh, wow. man brauchte wirklich unwahrscheinlich Fantasie. Um die noch zu erkennen. Wer da Interesse dran hat von deinen Zuhörern, ich habe auch dafür eine Instagram-Seite damals gemacht, einfach um den Baufortschritt so ein bisschen zu dokumentieren. Weiß nicht, ob du das verlinken willst oder so.
Gerne.
Wo so vorher, nachher und so diese Baumacken, wenn du so ein wirklich 30 Jahre leer stehendes Gebäude das erste Mal anfasst, das erste Mal die Tür aufmachst. Habe ich viel dokumentiert. Guckt euch das gerne an, wer da Interesse hat. Ja, das war Nummer 3. Da sind jetzt auch 2 Ferienwohnungen drin. Also ich finde, es ist super schön geworden. Es war leider durch den langen Leerstand, konnten wir nicht mehr viel Historisches behalten. Wir haben versucht, so ein paar Akzente zu setzen, hier und da einen alten Balken und so. Und eben die Fassade, die ist auch denkmalgeschützt. Also auf dem Gebäude ist ein Denkmalschutz auf Fassade und Dach. Also die von der Straße sichtbaren Sachen. Und im Innen haben wir halt ganz modern das Ding zu Ferienwohnungen aufgebaut. Und jetzt habe ich vor 4 Wochen her sein, noch in der Zwangsversteigerung ein weiteres Wohnhaus, auch ein kleines Wohnhaus, zwei Wohneinheiten und noch ein Grundstück. Und damit habe ich die nächsten Jahre auch wieder keine Zeit, wechseln zu gehen, sondern muss die nächsten Häuser sanieren.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann auch so ein bisschen so ein zweites Hobby geworden, oder?
Ja, es ist.
Wie lange, sagen wir jetzt mal, oder wie muss man sich die Sache vorstellen? Zum Beispiel bei dir im Ort steht, oder im Ort nebenan, sage ich mal, findest du vielleicht ein Haus, das schon ewig leer steht, ja? Mhm. Und wie geht man dann davor? Also wo du nichts drüber weißt quasi. Du siehst das da stehen und denkst dir so, boah, das wäre ein cooles Haus zum Sanieren.
Mhm. Auf dem Wege habe ich nie eins gefunden. Also ich habe immer tatsächlich, ich kenne jede Online-Zwangsversteigerungsseite, ich kenne jede Online-Immobilien-Auktionsseite und bin da auch regelmäßig und ich glaube auch gut auf Stand. Und auf dem Wege habe ich die immer gefunden. Also es ist schwierig, glaube ich, wenn man irgendwo durch Zufall dran vorbeikommt und sagt, das würde mich interessieren, das würde ich gerne kaufen. Der Weg ist, glaube ich, der komplizierte, weil du hast kein Auskunftsrecht zum Beispiel beim Liegenschaftsamt. Also du kommst nicht an die Daten der Eigentümer ran und so. Also ich bin immer tatsächlich einen anderen Weg gegangen. Ich habe geguckt, was in irgendwelchen Versteigerungen oder in irgendwelchen Verkaufsplattformen oder irgendwo steht. Und wenn das Ding zu mir gepasst hat, und das ist auch immer ganz wichtig für mich gewesen, dass das Objekt mich auch anspricht. Es geht dabei nicht um Maximalrendite oder Riesengewinnabschöpfung oder sowas, sondern ich muss da Bock drauf haben, sonst kannst du das auch gar nicht machen. Also wenn wer so eine Sanierung mal durch hat von so einer Bude, die 30 oder mehr Jahre leer steht und auch die letzten 40 Jahre davor keine nennenswerten Sanierungen gekriegt hat, der weiß, wovon ich spreche. Wenn du dir sowas antust, und das ist wirklich ich tue mir das an, ich habe eine leicht masochistische Ader, dann musst du da richtig Bock drauf haben. Und dann muss das Ding auch zu dir passen. Das ist zumindest meine Philosophie. Aber wie gesagt, es gibt natürlich Immobilienentwickler, die kaufen, was sie kriegen können. Hauptsache, sie kriegen nachher ihre Quadratmeter Miete und aber darum geht es mir gar nicht. Also ich muss Bock auf das Ding haben und es muss mir gefallen. Und dann versuche ich das günstig zu kaufen und günstig in Anführungszeichen zu sanieren. Und dann erweitere ich mein Portfolio.
Und in welchem Zeitraum sanierst du das dann? Also wie lange dauert dann sowas?
Also das in Heinsdingen ja mit der was wo es auf eine Instagram-Seite zu gibt, das waren gute 2 Jahre, aber das bedeutet eben doch 2 Jahre jeden Tag nach Feierabend und mindestens jedes zweite Wochenende, ja, 2 Jahre.
Ich stelle mir das auch super verrückt vor, weil du musst ja auch die ganzen Baumaterialien ranschaffen und alles und so. Also wenn du das wirklich selber machst und nicht über eine Firma irgendwie beauftragst,
Ja.
also du musst ja alles einkaufen und dahin schleppen und dann, ach nee, jetzt scheiße, jetzt habe ich das nicht, jetzt brauche ich aber das und so. Und irre eigentlich. Und in welchem Preisrahmen bewegen wir uns da, wenn ich jetzt in der Zwangsversteigerung ein Haus kaufe, plus wenn ich das gut aussehen sanieren möchte?
Also wenn du das vorhast, dann bewegst du dich in einem Preisrahmen von wenigen 1.000 Euro bis in die Millionen. Also es kommt natürlich darauf an, was du haben willst. Also ich bin kein vermögender Mensch, ganz im Gegenteil. Also das heißt, ich versuche für mich so günstig wie möglich sowas zu kaufen. Also wir bleiben immer im fünfstelligen Bereich. Wenn ich sage wir, dann ist das, weil ich das mit meiner Lebensgefährtin an dieser Stelle, Grüße geht raus, zusammen mache, also die letzten Jahre zumindest, hat so ein bisschen die Gründe, Risikominimierung, wenn du nachher doch mal irgendeinen,
Ja.
ja, einen Leerstand hast oder eine Bauverzögerung, wo du sagst, du bezahlst jetzt hier oder hast viel Geld reingesteckt und kriegst erstmal nichts rein, dann ist das auf zwei Schultern verteilt immer ein bisschen besser. Die hat da aber auch Bock drauf. Also die ist da im Boot. Ich bin so ein bisschen der Handwerker, sie ist so ein bisschen die, ich halte das Geld zusammen und passe auf, dass der Uwe nicht zu viel in Technik-Schnicki ausgibt und
Ja.
so. Ja, also wir machen das ganz geil, aber wir sind immer irgendwie fünfstellig. Also darüber hinaus geht das nicht.
Wahnsinn, also man denkt sich das immer so oft, gell, so ja, warum wird denn das nicht saniert oder keine Ahnung, oder ich stelle mir tatsächlich oft die Frage, auch generell, wenn Leute irgendwie ein Haus renovieren, wenn man das so sieht an der Straße und so, dann stehe ich da manchmal und gucke das an und denke mir so, was das wohl kostet, weißt du, irgendwie so total doof, aber spannend, also auch so als zweites Hobby ist eigentlich cool.
Das kann, ich will jetzt keinen falschen Eindruck erwecken und ich will jetzt auch niemanden dazu animieren, der nicht weiß, was er tut, es mir nachzumachen. Also das kann, wenn du nicht Handwerker im Blut bist oder einen Handwerker in der Familie hast oder unwahrscheinlich vermögend bist, dann ist da, du kannst damit auch richtig auf die Nase fallen.
Na klar.
Ja, also nicht, dass nachher einer sagt, der Uwe hat gesagt, das ist ganz einfach, ich kaufe mir ein altes Haus und saniere das hin. Haftungsausschluss. Nee, ja, ich glaube, dadurch, dass es nur nicht das Erste und nicht das Zweite und nicht das Dritte ist, man bekommt Erfahrung und man bekommt ein dickes Fell. Also wir haben zum Beispiel, nur ein ganz kurzes Beispiel noch, in Hallensleben, altes Fachwerk, hatte ich ja vorhin gesagt. Und das hatten die zu DDR-Zeiten, hatten die Böden mit aus Beton ausgegossen, weil das einfach glatt und schön war. Dass sich aber Beton und Fachwerk ganz böse miteinander verträgt, hatte dann zur Folge, dass die kompletten Holzbalken im Erdgeschoss, hier gibt es Videos von, vollkommen verfault waren. Das ganze
Oh
Haus hatte
je.
sich mittlerweile 50 Zentimeter gesetzt. Das musste ich alles hydraulisch dann wieder aufpumpen und neu. Die Holzbalken, es sind noch 4 oder 5 alte Balken in dem Haus. Der Rest ist komplett, das Fachwerk komplett ersetzt worden. Und
Wahnsinn.
das kannst du nur mit unwahrscheinlich viel Kapital oder mit unwahrscheinlich viel Eigenleistung. Wenn du das über Firmen machen lassen würdest, das könntest du nicht. Also da ist ein Abriss, die wirtschaftliche sehen um Längen die bessere, Option.
Und ich stell
Schön.
mir das dann auch immer so vor, wie du dann da irgendwie vor diesem vermieteten Haus stehst und so ganz stolz auf dich bist, weil du weißt, dass ich habe das gemacht. Ja,
Ja. Das
total.
ist das, weißt du, das ist das, was irgendwann mal noch da ist, wenn ich nicht mehr da bin.
Das
Weißt,
ist
ja,
wahr.
wenn ich, ja, se, ich sehe das tatsächlich so. Das ist, also natürlich sage ich auch, es ist ein Stück weit meine Altersvorsorge. Ich werde mal nicht die Rente kriegen, die es mir ermöglicht, mein Leben so weiterzuführen, wie ich das gerne möchte. Natürlich ist das auch ein Stück weit Altersvorsorge, aber ich habe ja vorhin gesagt, ich mache das null aus wirtschaftlichen Gründen. Wenn ich das Geld weggepackt hätte und irgendwo angelegt hätte, hätte ich wahrscheinlich in meinem Renteneintrittsalter oder wenn das mal so weit ist, mehr, als ich jetzt durch dieses Haus und die entstehenden Mieteinnahmen habe. Also das, es ist, ja, das ist wieder das, was ich vorhin sagte. Du musst da echt Bock drauf haben. Sonst, also wirtschaftlich ist sowas nicht.
Und eigentlich ist es ja dann auch ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass man jemanden, der vielleicht dringend einen Wohnraum sucht, ja, einen Wohnraum einfach geben kann.
Hm.
Das, glaube ich, ist auch ein sehr schönes Gefühl.
Ja.
Nee, aber interessantes Thema. Also jetzt haben wir das mal von A bis Z gehört, was da so eigentlich los ist und wie das funktioniert, wenn man das dann selbst macht. Und vor allem, ich denke mir auch bei so, in Deutschland hat man das natürlich nicht so viel, aber auch in Belgien oder so, wenn die manchmal diese riesigen alten Bauernhöfe sanieren, also riesig manchmal, und das ist ja noch schlimmer, weil du hast da diese alten Fliesen und ganz viel Holz und die richtig alten Höfe sind ja wirklich so simpel gebaut, wo manchmal als Dämmung Stroh in den Wänden noch drinnen ist, wo du denkst so, okay, krass. Und dann mal so ein Ding irgendwie zu sanieren, hey, das ist schlimm.
Das ist eine Lebensaufgabe. Das ist eine Lebensaufgabe. Das musst du, aber auch das machst du nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Das machst du, weil du da echt Bock drauf hast.
Genau.
Oder weil dich irgendwas mit diesem Haus verbindet, Elternhaus oder sowas.
Ja.
Dann fasst man so ein Projekt an. Wirtschaftlich, wie gesagt, Du musst schon ein bisschen einen Piep haben, also um sowas zu starten. Ja, und dann, wie gesagt, dann ist das dann, wie du sagst, so ein großer Bauernhof mit allem drum und dran und zig Scheunen und was weiß ich. Das ist eine Lebensaufgabe. Wir reden bei mir, reden wir hier von kleinen Häuschen, zwei Wohneinheiten. Was da teilweise saniert wird, also viel Geld oder eben absoluter Enthusiasmus, sonst kriegst du es nicht hin.
Ach, das war jetzt eine ganz schöne Geschichte. Das ist heute, glaube ich, mein Favorite von allen, die wir hier heute besprechen.
Die, du hast die anderen noch nicht gehört.
Ja, da kommen wir ja jetzt dazu, weil gibt's denn ein Geräusch, das du sofort mit einem Lost Place verbindest?
Ich weiß nicht, ich habe die Frage jetzt in den vorherigen ein, zwei Mal zwar gehört, aber ich glaube, die meisten Antworten, Türknacksen, knacksende Dielen, klappernde Fenster. Bei mir ist das tatsächlich, wo ich sofort an einen Lost Place denke, wenn ich dieses Geräusch höre, ist dieses, kennst du das vom Klavier, dieses Bing, von jemand, der nicht Klavier spielen kann, in so einer Klaviertaste, so Bing, Bing. Und als ich die Frage in dem vorherigen Podcast hatte, habe ich mich gefragt, warum ist das, was verbindet dich das mit? Aber ich glaube, das kommt daher, gibt es auch eine ganz kleine Story zu. Ich wollte immer mal ein Klavier fotografieren. Das war so die Anfangszeit, wo ich mit der Kamera losgerannt bin, habe ich im Internet und jeder hat irgendwie ein Foto gehabt mit einem Klavier in einem Lost Place und nur Uwe nicht. Und dann kam das erste Klavier irgendwie und das zweite und das. Und jetzt mittlerweile kann ich die Klaviere, die ich in irgendwelchen Lost Places gesehen habe, die kann ich schon gar nicht mehr zählen. Aber trotzdem ist dieses Bing, Bing, Bing. Weißt du, so dieses, wenn man im Vorbeigehen so über dieses, weißt du so. Und wenn ich dieses Geräusch an irgendeiner Stelle höre, weiß ich, habe ich sofort Lost Place im Kopf irgendwie. Das ist, glaube ich, mein Lost Place-Geräusch.
Ich habe nur gerade so dieses, wenn es nicht mehr funktioniert, wenn das Klavier nicht mehr funktioniert, einfach dieses hohle Tastengeräusch habe ich gerade im Ohr. Blub, wenn du so runter, blub. Genau, wenn du so runterdrückst und es macht einfach nur so duck, duck, duck irgendwie oder so total schrottig oder arschlaut. Also ich selber habe das noch nicht gehabt, also ich habe auch noch nie irgendwie, wenn es ein Klavier gab, da drauf gedrückt. Aber manchmal so in Videos, wenn ich das sehe, wie laut es auch ist. Boah, also, nee. Aber Klavier, das ist spannend, ja, Klavier. Das Geräusch eines Alten.
Ja, jetzt kein gespieltes Musikstück, sondern weißt du, höchstens dieses Bing. Ja. Oder wie testen. Du sagst, dieses Plop. Plop.
Ja.
Ja, wenn es nicht mehr klingt.
Testen, ob es noch geht, ja. Vorhin haben wir ein bisschen darüber gesprochen, aber jetzt darfst du es mir ausführlich erzählen. Welchen Lost Place hast du mehrmals besucht und warum?
Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich versuche Revisits immer zu vermeiden, weil ich keine guten Erfahrungen damit gemacht habe, ein zweites Mal zu einem LP zu gehen. Die sind in der Regel, werden die nicht besser. Ausnahmen besteht hier diese Regel vielleicht, aber ich kenne leider keinen, der, wo ich bei einem Revisit hinterher mit einem besseren Gefühl rausgegangen bin als beim ersten Mal. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch meine Orte, die ich 1, 2, mal öfter besuche. Das kann zum Beispiel den Grund haben, dass ich beim ersten Mal vielleicht alleine da war und beim zweiten Mal mit einem Kumpel auf Tour bin. Und der sagt, da war ich noch nicht, würde ich mir gerne angucken, dann ist der Revisit automatisch. Ich habe aber auch tatsächlich so einen Ort hier in meiner Heimatstadt, wo ich weiß gar nicht, 20 Mal wird gar nicht reichen, wo ich war, das Reichsbahnausbesserungswerk hier. Das hat dann wiederum den Grund, dass ich da festgestellt habe, wie sich die Orte in den Jahreszeiten verändern. Also man muss sich vorstellen, das ist halt eine alte Industrieruine, Riesenhalle mit Glas, also so verfallene Dächer mit Glasscheiben drin und so. Und du hast halt im Frühjahr sieht das Ding ganz anders aus als im Sommer. Und im Herbst sieht es nochmal ganz anders aus als im Winter, wenn der Schnee reinfällt. Und immer wenn ich mal so mir mal den Kopf freischießen will, nenne ich das. Also dann hänge ich mir die Kamera um und gehe einfach mal eine Runde fotografieren. Und das ist so das, was mich so ein bisschen runterholt. Dann fahre ich ins RAW, weil es ist halt A, nicht weit weg. Und es lohnt sich, da immer mal wieder hinzufahren. Da passiert nicht mehr viel Vandalismus, weil das einfach eine olle Industriebrache ist. Aber diese Veränderung und die grünen Bäume in der Halle zu sehen, die Gebüsche sind die, oder der Baum hier, der war letztes Jahr war 2 Meter und dieses Jahr ist er schon 3 Meter und so. Und das ist der Grund, warum ich da eben häufiger war. Aber wie gesagt, ansonsten entweder dadurch bedingt, dass ich jetzt mit einem Kumpel oder in anderer Besetzung, in einem anderen Team nochmal hinfahre. Genau.
Ja, so, das, manchmal, ich sehe auch manchmal Bilder von solchen Sachen und das hat schon manchmal einen Charme dann. Gerade wenn es ganz grün ist und alles verwachsen und ach, ein Traum. Einfach ein Traum.
Du meinst die
Ja.
Industrie jetzt so generell? Oder ja.
Ja, also ich auch wenn immer diese Dächer dann sind, weißt du, so die großen Hallen und die Glasscheiben sind zwar schon alle raus und es ist nur noch dieses Gerippe übrig, aber das sieht
Ja.
manchmal mega einfach aus.
Ja. Also ich könnte mir nicht
Also.
vorstellen, immer Industrie zu machen. Ich könnte mir aber auch nicht vorstellen, immer italienische Villen zu machen. Also ich glaube, da macht es einfach die Mischung. Und beides hat natürlich seine angenehmen Seiten. Ich kenne auch Urbexer, die sagen, Industrie interessiert mich gar nicht. Aber ich glaube, die gesunde Mischung macht es da. Und wenn, wie gesagt, wenn man so ein Ding vor der Haustür hat und wie gesagt, das funktioniert bei mir hundertprozentig, dass ich, in dem Moment, wo ich durch die Kamera gucke, das ist wie kleiner Urlaub.
Das ist wahr. Das ist wahr. Und es ist auch immer wieder witzig, wenn wie das Bild dann doch am Ende rauskommt, gell? So manchmal ich gucke in die Kamera rein und denke mir so, ja, es ist irgendwie nicht so geil. Aber dann guckst du dir das Bild in groß an, denkst dir so, boah, geil, richtig geil geschossen,
Ja, oder
richtig geil.
hast du das schon mal gehabt? Auch wieder eine kleine Story. Also ich habe vor Jahren mal in Italien ein Foto gemacht, wo ich wirklich, wie du sagst, ich habe mir das mit der Kamera angeguckt und gesagt, ja gut, hast du aus der Perspektive mal fotografiert. Und dann landete das auf der Festplatte und dann fand ich das Bild irgendwie ein Jahr später wieder. Und wie es der Zufall will, gab es beim Blende-Fotowettbewerb die Kategorie Lost Places. Und dann habe ich das Ding hier in Magdeburg eingereicht. Und dann habe ich den deutschlandweit gewonnen mit dem Foto. Und
Nein.
das war am Anfang tatsächlich, ja gut, Abfall. Also Abfall im Sinne von, das ist so eins, was du einmal anguckst, dann auf die Festplatte packst und danach nie wieder
Ja.
bewusst. Aber ich habe es wieder ausgegraben, durch einfach beim Durchklickern wieder ausgegraben und ja, dann haben wir die
Aber
Blende, also es war,
stark.
ja, kann passieren, so, ja, seitdem schmeiße ich kein Bild mehr weg, außer es ist
Aber
jetzt verwackelt oder unscharf, aber.
hat es dir dann, als du es zum zweiten Mal gesehen hast, nach langer Zeit, hat es dir dann besser gefallen als beim ersten
Ja,
Mal? Oder
ja,
hast du
ja,
so
ja,
gedacht,
ja,
so,
ja.
ah, weil witzig wäre es gewesen, wenn du gesagt hättest, so, ja, okay, das ist jetzt irgendwie, ja, nicht so toll, aber ich schicke das jetzt einfach dahin, weißt du, so, und dann
Nee,
gewinnst du ja
dann
noch.
hätte ich es ja nicht hingeschickt. Also das wäre jetzt nicht mein Anspruch, da ein Bild hinzuschicken, von dem ich nicht glauben würde, dass es gut ankommt. Also natürlich habe ich mit dem Ergebnis nicht gerechnet, aber ich musste mir zumindest sicher sein, dass es ein Bild ist, was nicht gleich in der Vorrunde aussortiert wird. Ja. Und dann hat das was,
Ah,
also die
wer
Blende,
weiß.
das ist so ein regionales Ding, das fängt dann regional an und dann schicken dann in den deutschlandweiten Wettbewerb ihre Top 5 oder sowas. Und da habe ich mich dann erst durch die Magdeburger und dann in der deutschlandweiten und dann gab es 5 Kategorien. Davon war die eine Lost Place und da war ich Platz Nummer 1, ja, mit dem Bild. Hätte ich
Aber
nie mitgerechnet mit dem,
ja.
ja.
Und man weiß ja auch nie, wer das auswählt. So, es können ja auch Leute sein, die jetzt nicht super, natürlich, super hohe Ansprüche haben oder so. Ich meine, man sieht das ab und zu bei Instagram, dass Leute, die sehr penibel mit ihren Fotos sind, also wo das Bild wirklich perfekt aussehen muss, ja, irgendwie ein paar Likes haben und dann sind manchmal Bilder, wo man sich denkt, so, ja, hätte ein bisschen besser sein können vielleicht, aber die dann tausende von Likes haben, das finde ich immer so interessant, weil das ist dann immer so, ja, im Auge des Betrachters, gell?
Es ist sehr subjektiv, also ich stelle mir auch unwahrscheinlich schwer vor, in einer Jury zu sitzen und Fotografenarbeit zu bewerten, weil das natürlich sehr subjektiv ist. Ein Bild, was mir wahnsinnig gut gefällt, das kann dir ja überhaupt nicht gefallen. Ja,
ja.
Also wonach bewerte ich es? Ja, ganz schwierig. Also das ist ein Thema, das ich hoffe, dass ich nie in so einer Jury sitze.
Ja, ganz schlimm. So, ich würde bei jedem einfach sagen, gut, 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 ja, gut, gut, so egal, was es ist. Oder so, oh, geiler Ort, da war ich auch schon. Oder das habe ich auch fotografiert, oh Gott. Ja, das können wir mal machen, so irgendwie. Ja, es gibt es ja schon in einer gewissen Art und Weise, weil es gibt ja Feature-Hubs, ja, bei Instagram, wo dann eben auch die besten Bilder prämiert werden, sage ich mal. Uh-huh. Genau.
Komplett an mir vorbeigegangen.
Was?
Ja, das erste Mal, ja.
Ach, dein erster Tag im Internet, weißt du, so ein Feature-Hub.
Krass,
aber, Feature-Hub? Ja, Feature-Hub, genau. Da gibt es ganz viele, die eben Lost Place-Fotos auswählen und posten dann halt quasi und demjenigen halt so, ja, ne, wie eine Trophäe dafür geben. So, ich habe dein Bild ausgewählt, weil das halt schön ist, ja. Genau. So ähnlich.
Sachen gibt's. Jetzt habe ich wieder was. Das ist ein Bildungsabend. Ich habe was gelernt.
Schau. Ja, so geht es mir hier auch manchmal. Also, dass ich hier Sachen erfahre und Sachen höre, wo ich mir denke, so, ey, das ist aber spannend, habe ich noch nie gehört. Schau, Lerneffekt. Na? Bildungspodcast machen wir heute hier so ein bisschen. Erst haben wir was gelernt übers Renovieren, schau, übers Sanieren. Ja. Jetzt hast du was über Feature-Hubs gelernt. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. Erzähl mir, welcher Fund hat dir am meisten das Gefühl gegeben, in der Zeit zurückzureisen?
Warte, gib mir einen Moment. Ich glaube, also mal abgesehen davon, dass man das ja irgendwie jedes Mal tut, wenn man so einen LP besucht, es sei denn, er ist nur komplett bis auf den Grundputz abgetragen, aber reist man ja immer irgendwie in der Zeit zurück. Aber ich erinnere mich jetzt spontan, hatte ich mal eine Schule, war auch irgendwo in Ostdeutschland, könnte gar nicht genau sagen, wo es war. Und da habe ich in einem relativ leergeräumten Klassenzimmer einen ganzen Stapel von, muss in dem Lehrer gehört haben, so Entschuldigungszettel und irgendwelche, meine Tochter ist krank und aber so aus den 60ern, also jetzt nicht 89 oder sowas, ne, sondern eben wirklich so richtig alt. Das muss beim Ausräumen muss dieser Stapel irgendwie mal aus. Und das war wirklich eine Zeitreise. Also da habe ich mir wirklich auch so eine Stunde Zeit genommen und habe mir die alle mal so durchgelesen, was so die Themen damals waren, über was so Eltern und Lehrer Konversationen betrieben haben. Mhm. Ja, also, und das war schon tatsächlich eine Zeitreise. Also es kann schon durchaus sein, dass es da noch andere Situationen gab, aber das ist jetzt das, was mir auf deine Fragen so als erstes eingefallen ist.
Und ich finde immer, wenn du so ein altes Schreiben findest, auch wie das formuliert worden ist, finde ich manchmal super lustig, ja, wo du denkst so, ey, wir sind heute manchmal so plump irgendwie, so hier, ich kündige meinen Vertrag oder so. Und früher dann so, ja, wer daher,
genau,
dies und das. Und das ist immer so witzig manchmal oder auch
die,
so.
Die Formulierungen und auch so die Schriftform.
Ja.
Also, da hat man dann wirklich noch auch auf weißem Papier noch die Striche gezogen, damit man gerade schreibt, ne? Also, wenn man kein liniertes Papier hatte. Und so, das würde heute gar keiner mehr machen, ne? Und dann so ganz fein, ordentlich und also, Zeitreise. Also, macht heute keiner mehr so.
Nee, aber so diese altdeutsche Schrift auch, das liebe ich total. Und ich frage mich so, es ist eigentlich schade, dass das irgendwie weggefallen ist, gell? Also so alte Leute schreiben oft noch so teils, aber Schade eigentlich, weil das so eine schöne Schrift einfach ist. Eine Schriftform, ganz schön. Heute.
Kann ich auch ganz gut, kann ich auch ganz gut lesen.
Ja, und heute bitte schicken Sie uns eine E-Mail, weißt du, so. Nix mehr Brief schicken. Nix.
Ja, ja. Oh. Alles hat seine Zeit und alles hat seine Vor- und Nachteile. Damals gab es halt keine Option. Heute bin ich froh, dass ich mal schnell eine E-Mail schreiben kann und nicht den Brief.
Ja, stimmt.
Briefmarke kaufen, zur Post tragen und so, ja. Also hat sicherlich alles Vor- und Nachteile, wenn man so ein bisschen wehmütig gucke ich aber auf bestimmte Sachen aus der alten Zeit schon zurück. Also es war nicht alles schlecht.
Ich habe letztes Mal, Schande auf mein Haupt, ja, ich habe letztes Mal ein Fax geschickt. Ja, das gibt's noch.
Ich habe davon mal was gehört.
Krass. Gibt's noch, ja.
Also und das bedingt ja aber auch, dass der am anderen Ende auch noch sein Faxgerät hat.
Ja.
Wer hat denn heute noch ein Faxgerät?
Also ich glaube, ein Faxgerät haben die wenigsten, aber es gibt ja digitales Fax mittlerweile.
Ach so,
also,
okay, ja.
Ja, ja, okay. Aber man kann noch heute im digitalen Zeitalter Dinge faxen, ja, was ich sehr komisch finde, weil super viele, so sei das jetzt ein Amt oder auch irgendwie Banken und alle möglichen, so super viele haben einfach immer noch eine Faxnummer, ja. Und wenn du, mein Gott, in den 90er Jahren, wenn du zurückdenkst, wie du das da aufs Papier geschrieben hast und da reingesteckt und dann die Nummer gewählt und dann war das arschteuer noch dazu.
Und hinterher hast du noch einen Ausdruck, so einen Sendebericht oder sowas gekriegt, oder?
Ja, ja. ja, und heute schau, innerhalb von 10 Sekunden tippst du eine E-Mail, zack, ob es ankommt oder nicht, gut Glück, weißt du so. Wenn es nicht ankommt, ja, dann schickst du halt nochmal. Oh mein Gott, ach, das verrückte Zeit, Fax. Wirklich.
Also ein Fax habe ich jetzt schon ewig nicht mehr nachgedacht. Ja, da habe ich heute Abend noch was zum drüber nachdenken.
Doch, ich ständig, wenn ich irgendwie Firmenpost öffne oder so, dann immer unten steht die Bankverbindung und dann eben die Kontaktdaten und so, ein oft Fax.
Ja.
Aber wie gesagt, letztes Mal musste ich 2 selbst schicken und das war schon sehr, sehr nostalgisch, ja. Das muss ich zugeben, total. Total, ja. So, jetzt kommen wir von einer skurrilen Sache auf die andere, ja. Hattest du denn mal ein skurriles Ereignis auf einem Lost Place?
Du hast nur 18-jährige Zuhörer.
Ja.
Nee, so schlimm wird's nicht. Aber, also skurril, ich versuche jetzt mal das skurril so ein bisschen von der angenehmen und von der weniger angenehmen Seite, also weil skurril ist jetzt schwer, weil was du skurril findest, kann ich ja völlig normal finden, aber ich hatte tatsächlich so 1-2 verrückte Erlebnisse. So eins war mal im Kinderheim, da war ich alleine und wollte aber unbedingt irgendwo auch im Osten hier. Müsste ich gucken, wo es war. Und da stehen im Keller so rostige Kinderbetten.
Mhm.
Und vielleicht hast du das Bild vor Augen. Ist damals relativ bekannt gewesen. Ich glaube, mittlerweile ist das Ding in der Sanierung oder abgerissen, weiß ich gar nicht.
Ich glaube, wir kennen alle diesen Ort.
Ja, und dann ist ja gut. Also das war so das einzige Mal, wo ich mich wirklich unwohl gefühlt. Also ich bin viel allein unterwegs. Einfach, weil ich die Ruhe genieße und je größer die Truppe, desto mehr Absprachen muss man treffen und desto mehr Kompromisse muss man eingehen und darum fährt der Uwe gerne mal alleine los. Und da war ich halt alleine in dem Keller und da war wirklich das einzige Mal, dass ich mich wirklich unwohl gefühlt habe. Hatte mit den Stories auch zu tun, die ich im Vorfeld darüber gehört habe. Also diese Betten waren da nicht, das war kein Absterben, sondern da unten wurden wirklich Kinder und wer diesen Keller kennt und den Keller gesehen hat, der weiß, was das für ein Kind bedeutet, da unten eingesperrt gewesen zu sein. Also da habe ich wirklich an mir, der Menschheit und allem drumherum gezweifelt. Es ist immer was anderes, wenn du das auf einem Bild siehst, ist es das eine und wenn du dann da stehst, also das hat mich emotional angefasst. Dann gab es eine lustige Situation, dass ich mit einem Kumpel in Forkerode in dem Kraftwerk war und dann rannte uns da so ein halbnackter Mann entgegen, was man auch nicht jeden. Am Ende hat sich rausgestellt, es war warm, das war ein Schrottsammler und dem war einfach warm und darum hat er bis auf die Hose alles ausgezogen und hat uns kommen sehen und ist an uns oder vor uns weg oder an uns vorbeigerannt oder so schräg an uns vorbei. Und ich sagte, ja, mein Kumpel ist ja nackig. Nein, er hat aber eine Hose an. Das war, ist von der anderen Seite so das Thema skurril. Ja, ich hatte es auch schon, dass ich durch den Keller mit der Warthose gewartet bin und mir kam einer entgegen, wo du niemals mit dir rechnet hast. Auch ein Kupferklauer. Und dann hatte ich jetzt vor gar nicht so langer Zeit, und das war auch, das ist das am wenigsten schöne Erlebnis, auf dem Weg zum LP, wir sind im Boot gefahren, hier in Magdeburg und wollten uns, hier gibt es eine alte Schleuse, die wurde im Krieg mal angefangen und dann endete der Krieg und dann wurde die nie weitergebaut und wurde noch versucht zu bombardieren und hat aber dann auch nicht, und jedenfalls steht die da mitten im Nichts, steht eine alte Schleuse, da kommst du aber nur auf dem Wasserweg ran. Und wir sind mit dem Boot auf dem Weg dahin und finden in der Elbe eine Wasserleiche.
Da war natürlich
der Ausflug. Wir hatten uns noch so Kaffee mitgenommen. Also wir machen uns da in dieser ruhigen Ecke wirklich mal einen schönen Tag, machen ein paar Fotos und klettern vielleicht mal rein in diese alte Schleusenanlage und sind aber gar nicht bis hingekommen und haben eine Wasserleiche gefunden. Und das war so das, Unschönste dieser ganzen. Ich glaube, machen wir uns nichts vor, wer dieses Hobby betreibt, der wird immer irgendwelche Situationen haben, die man als skurril beschreiben kann. Aber das sind jetzt so die mir spontan jetzt in die verschiedenen Blickrichtungen so eingefallen sind.
Vor allem verrückt, ja, weil du denkst immer so, im Lost Place kann dir alles Mögliche begegnen oder du kannst alles Mögliche finden, ja. Und dann fährst du einmal mit dem Boot irgendwo hin, ja, wo du, das ist eh schon skurril, fährst du mit dem Boot zum Lost Place hin und dann findest du noch sowas, ja, mit dem du halt so gar nicht rechnest. Ja. Also, oh Mann.
Also in dem LP habe ich, oder also im Lost Place habe ich immer gesagt, irgendwann passiert das mal. Gerade wenn du viel unterwegs bist, wird dir das einfach irgendwann passieren? Und dann habe ich mal jemanden getroffen, der hat irgendwie in Italien irgendwo mal einen Obdachlosen tot gefunden. Und man unterhält sich darüber. Damit habe ich fast gerechnet. Oder auch damals bei dieser Geocaching-Thematik und den Lost Places beim Geocaching, auch da habe ich mal mit gerechnet, mal irgendwann jemanden zu finden. Aber doch nicht, wenn ich mit einem Kumpel auf einem Weg auf der Elbe zu einem Lost Place bin und auf dem Weg dahin findest du sowas, ja.
Ja, aber andererseits kann man es auch im Guten sehen, sage ich mal, weil die Person halt einfach gefunden worden ist, ja. Also es ist ja oft gar nicht so, ja. Also bei uns, wir haben in der Isar im Sommer auch immer mal wieder Todesfälle natürlich, weil die Leute auch immer weniger oder schlecht einfach schwimmen können, ja.
Ja.
Und da passiert es im Sommer auch ganz, ganz, war jetzt vor kurzem wieder 19-Jähriger einfach nachts wahrscheinlich besoffen mit den Freunden und reingesprungen und dann halt ertrunken, ja, und grausam. Und wenn die Meldung dann natürlich rausgegeben ist, also wenn es jemand melden kann, ja, der das vielleicht sieht oder irgendwie, dann werden die Leute ja schnell gefunden, Gott sei Dank. Aber wenn es halt nicht der Fall ist, so, ist halt traurig irgendwie, ja. Und so konnten dann die Angehörigen vielleicht doch irgendwie das erfahren, ja. Oder
das,
sich
das ist doch das ist doch das einzig Gute, solange es an solcher Situation überhaupt was Gutes gibt, das einzig Gute. Natürlich haben wir gesagt, oh, wären wir mal einfach weitergefahren, hätten wir da mal nicht hingeguckt. Aber dann würde jetzt jemand zu Hause sitzen und würde auf seinen Angehörigen warten. Und von daher ist das wirklich das einzig Gute, in Anführungszeichen, an der Situation ist, dass wir den gefunden haben, bevor er irgendwie untergeht oder nach Hamburg getrieben wird oder was auch immer. Ja.
Definitiv.
Dass wir Meldung machen konnten und der geborgen werden konnte. Und so die Familie zumindest weiß, was.
Ja.
Aber sowas fasst einen an, ja. Das ist
ja, natürlich. Also ich glaube, ich wäre da auch erstmal, da wäre es dann vorbei mit der Tour. Erst. Ich würde in Tränen ausbrechen wahrscheinlich.
Ja.
Oh, ganz.
Nee, das haben wir nicht, aber also wir waren eigentlich im Nachgang relativ gefasst. Also ich hatte vor Jahren mal das Unschöne, dass ich meinen Nachbarn vom Dachbalken holen musste. Ich bin da emotionslos eigentlich, was das angeht. Aber also emotionslos, nicht, dass mir das hinten vorbeigeht, sondern
in dem Moment halt.
Genau, es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt aufgelöst rumspringen würde oder so. Also wir waren schon relativ konzentriert. Es war auch ein unwahrscheinlich spannendes Abenteuer, da die Wasserschutzpolizei da hinzukriegen. Aber das, also es gibt schönere Situationen und das Gute ist, wie gesagt, dass wir dann so die Gewissheit verschaffen konnten, ja, ja. Er wird gefunden und landet ja. nicht irgendwo.
Und die waren euch bestimmt auch super dankbar, dass ihr angerufen habt und so.
Also die Polizei auf jeden Fall, ja, Wasserwacht und dann war ein Riesenaufgebot. Naja, von den vorhandenen Angehörigen weiß ich es nicht, hat sich keiner gemeldet. Das ging natürlich hier durch die Presse auch entsprechend hier in Magdeburg. Sportbootfahrer hat eine, ja, kennst du das?
Ah, ja, ja,
aber
so die.
Ich brauche da jetzt auch keinen, der mir auf die Schulter klopft und sagt, hast du gut
Nein.
gemacht. Aber ich für mich ist es, ich, es fühlt sich ja. richtig an, das, was ja. wir gemacht haben.
Ja, sehr gut. Sehr schön. Sehr schön, ja. Und gibt es denn einen Ort für dich, der sich anders angefühlt hat als andere?
Das war schon das Kinderheim, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, das, was, wo ich das erste Mal gemerkt habe, dass ich mich da tatsächlich unwohl fühle. Das hat sich, also wie gesagt, in dem Moment, wo ich die Kamera vor mir Sicht habe, blende ich für mich im Prinzip alles aus. Also ob da jetzt ein Wachschutz kommen kann oder ob ich, das ist in dem Moment, wo ich durch die Kamera gucke, ist das relativ weg. Das war in dem Kinderheim anders und das war in einem Krematorium, wo ich vor etlichen Jahren war, war das auch anders. Das war nicht mal schön, aber es war halt, das ist ein Ort, wo Menschen verbrannt wurden. Ne? Also ein Krematorium, wo regulär Verstorbene verbrannt wurden. Jetzt, wir reden nicht von irgendeinem Konzentrationslager, sondern von einem
normales Krematorium. Im
Friedhof.
Ja.
Genau. Und das fühlte sich auch anders an als andere Lustplaces. Aber wie gesagt, weil beides irgendwie ja mit Menschen zu tun hat. Weißt du, es ist so, bei dem Schloss in Frankreich, die sind ausgezogen oder verstorben oder sind einfach weg. Ne? Und du gehst da rein und findest das schön und machst Bilder. Aber wenn du in einem Krematorium bist und weißt, hier, du stehst jetzt hier vor den Öfen, wo Menschen verbrannt wurden und so. Also das hat mich jetzt nicht vom Stuhl gehauen, aber es ist auf jeden Fall eine andere. Ich bin vielleicht zu abgeklärt bei normalen Orten. Und wenn dann sowas mal kommt, dann lässt mich das denken oder nachdenken, weißt du? Und das war da, also bei diesen zwei Locations, die fallen mir jetzt spontan ein, war das tatsächlich, war das so. Mhm.
Mir geht's so bei Friedhöfen, ganz komisch. Mhm. Also es
aber
gibt
ist ja auch
so. Ja, so alte, ja. alte verfallene Friedhöfe oder so, die nicht mehr bewirtschaftet werden auch teils. Also die noch geöffnet sind, sage ich mal, mehr oder weniger, aber wo sich einfach keiner mehr drum kümmert und dann wächst das Gras da irgendwie ewig hoch und so. Und ich war mal in Baden-Württemberg auf so einem alten jüdischen Friedhof, also da sind teils dann auch die Steine umgekippt und so. Aber ich denke mir dann auch immer so, ey, egal, ob das verlassen ist oder halt nicht mehr, ob das sich nicht mehr darum gekümmert wird, aber da sind einfach Leute begraben. Und der erste Moment, der mir dann immer so kommt, ist so, oh Gott, und was ist aber, wenn die Angehörigen halt denjenigen besuchen wollen oder so und jetzt ist hier keiner mehr, weißt du, so und keine Ahnung. Und das Schlimmste, und ich habe da so eine Marotte, also das ist wirklich eine Macke von mir, egal wo ich auf dem Friedhof bin, das Allerschlimmste, was überhaupt in meinem Leben, glaube ich, existiert, ist, auf ein Grab draufzutreten. Also das ist so, für mich persönlich ist das ganz, ganz schlimm. Ich finde das ganz, selbst bei verlassenen Friedhöfen, wo du schon gar nichts mehr erkennen kannst, wo jetzt der Anfang und das Ende ist, aber das ist ganz schlimm für mich, dieses Gefühl, auf ein Grab draufzutreten.
Ja, Das zeichnet dich ja aus. Also ich möchte mit dir wetten, dass viele sagen werden, wieso, der kriegt es doch nicht mehr mit. Aber ich bin da hundertprozentig bei dir. Das macht
total.
Man einfach nicht. Und egal, ob das Grab noch gepflegt ist oder nicht, das ist so ein Anstandsding irgendwie. Ich kann da drum rumgehen, ich muss da nicht drauf treten.
Ja, da liegt halt jemand so.
Ja,
also ich, als wir von den Großeltern das Grab hergerichtet haben, da Erde draufgeschüttet, alles Mögliche und so. Und da bin ich aus Versehen draufgestiegen. Oh Gott, wie wenn es Lava wäre, bin ich zurückgesprungen. Ja. Dass die neben mich schon so, die haben uns schon so ganz schief angeguckt, meine Schwester und ich. Und ich habe ganz laut geschrien, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, das ist Lava. Aber nee, das ist, wie gesagt, das ist eine kleine Marotte von mir, auch auf dem Lost Place Friedhof.
Ja, aber doch eine sehr angenehme Marotte. Ja. Also, wie gesagt, das macht dich jetzt in meinen Augen sehr sympathisch, dass du da, also für mich wäre das auch ein absolutes No-Go auf dem Friedhof. Auf irgendein, und wie gesagt, da ist es egal, ob das ein jüdischer Friedhof ist, die ja sowieso nicht intensiv gepflegt werden, oder ob das jetzt ein neues Grab ist oder ein altes Grab. Oder das, ich muss da nicht drauftreten.
Nee.
Ja, ich muss nichts aus dem LP klauen, ich muss nichts, keine Wand besprühen und ich muss nicht auf den Grab treten.
Ja,
ja, das ist, ja.
Dito, also wenn ich mal wieder einen finde, ich bin gespannt, jetzt mal gucken. In Belgien gibt es ja einen ganz großen, also vielleicht schaffe ich es da irgendwann mal hin. Mhm. Bin ich gespannt, ja. Mhm. Ja. Bei dir ein bisschen schwierige Frage, aber ich stelle sie dir trotzdem, ja. Weil hast du denn einen Traumspot, wo du unbedingt mal hin möchtest?
Nein. Also ich hatte einen Traumspot, den ich unbedingt besuchen wollte. Das war so einer der 7 Dinge, die du getan haben musst, bevor du stirbst oder so, ja. Das war, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, das war die Buran. Und ich konnte mir diesen Wunsch erfüllen, die Buran live zu sehen, abseits regulärer, jetzt verfügbarer Führungen. Mit dem vollen Programm, also wirklich mit Stealth Mode, nachts durch die Steppe und Nachtsichtgeräte auf dem Kopf und so weiter. Das volle Programm. Also gibt es einen Reisebericht über, würde jetzt hier den Rahmen massiv sprengen. Kannst du auch gern verlinken. Der ist noch genauso, wie ich den damals geschrieben habe. Rechtschreibfehler, ich habe das einfach nur unterschrieben. So. Und das war mein absoluter Traumspot. Und ich habe gesagt, ich will mir diesen Wunsch erfüllen und ich habe mir diesen Wunsch erfüllt. Und danach kam erstmal ein ganz großes Loch. Weil ich mich dann gefragt habe, ja, das ist, ich habe gedacht, das Hobby hat sich für mich erledigt. Das war, ich habe Monate danach, war jeder LP, egal wie schön der war, einfach nur langweilig. Weil wenn du anderthalb Jahre auf ein Ziel hinarbeitest und erreichst dieses Ziel, dann ist es schwer, ein neues Ziel zu finden, was das letzte übertrifft. Und natürlich habe ich hier mal eine Tour gemacht, da mal eine Tour gemacht, aber es hat mehr hat dieses Ding musst du sehen, Gefühl. Das hat mir danach total gefehlt. Und das ist auch bis heute nicht wiedergekommen, weil ich habe bis heute keinen Lost Place, wo ich sage, dafür würde ich jede Anstrengung, jedes finanzielle Belastung, hier würde ich alles für auf mich nehmen, um das zu sehen. Das gab es einmal und das war damals die Buran. Und seitdem gibt es dieses Ziel nicht mehr. Ich fahre gerne zu irgendwelchen Lost Places und guck mir die an und fotografiere die, aber es gab nie wieder, und das ist eigentlich das Traurige an der Geschichte, es gab nie wieder dieses eine, das Ding will ich sehen.
Ja, es ist tatsächlich ein bisschen traurig, gell? Aber sag niemals nie, weil vielleicht taucht irgendwann mal ein Ort auf, ja, und das ist dann wieder der Ort, ja, man kann es nie wissen.
Es hätte fast einen gegeben, das war dieser Flugzeugträger in China, ich weiß nicht, ob dir das Ding mal untergekommen ist.
Glaube nicht.
Also dafür eine Weltreise zu machen, ist schon irre, aber es ist ein Flugzeugträger, der liegt in China, da stehen noch MiGs unten drin und der liegt da seit vielen Jahren. Den haben die Chinesen mal irgendwann von den Russen gekauft und wollten daraus ein Museum machen und haben das nie gemacht. Und seitdem liegt der da in so einer Bucht. Das war so ein Ding, wo ich fast hatte, das könnte meine neue Buran werden. Und der ist aber jetzt, da wurde Feuer gelegt und ist abgebrannt und völlig zerstört. Also die Fotomotive, da standen halt noch alle Raketen drin und wie gesagt, mehrere MiGs und ein voll ausgerüsteter Flugzeugträger seit 20 Jahren außer Dienst gestellt oder sowas. Aber der ist abgebrannt. So, und jetzt habe ich wieder kein Ziel mehr.
Aber wenn also es gibt aber so vielleicht viele Länder. Sachen,
vielleicht gibt es ja, vielleicht hört ja jemand diesen Podcast und sagt, Uwe, ich habe da was, das wäre genau was für dich. Also ich habe dir das vorhin ja schon mal gesagt, bei mir ist es nicht, also ich fahre nicht nach Belgien, mache 25 LPs in 3 Tagen und fahre wieder nach Hause. Ich brauche, für mich ist die Planung, die Tour, die Leute, mit denen ich das mache, die Story drumherum, das ist für mich so ein Gesamtkonstrukt und das habe ich seitdem nicht wieder gefunden, dass ich jetzt sage, das ist es jetzt.
Aber wie bist du auf die Buran gekommen, dass du unbedingt dahin möchtest?
Ich habe ein Foto gesehen. Also das ist ja nur schon ein paar Jahre her. Ich rede immer noch davon, als wenn es gestern gewesen wäre. Das ist ja nur schon ein paar Jahre her. Also wir hatten damals auch nie mehr. Ich hab irgendwo im Internet ein Foto gesehen. Und dann ist es ja nicht schwer, eins und eins zusammen zu sehen. Also die Buran rauszukriegen. Ich glaube, die haben sogar einen Google Maps Point da irgendwie, Buranhanger. Das Wo war nicht das Thema. Das Wie. Wie macht man es? Also wir hatten zum Beispiel niemanden, den wir fragen konnten. Wenn ich sehe, was nach meinem Reisebericht für Leute auf mich zugekommen sind, die Tipps wollten, die das und Anregungen und wissen wollten, welche Route und wie lange und wie viel Wasser. Und tausende Fragen, da habe ich tagelang nur Fragen beantwortet. Und wir hatten damals niemanden. Also vor uns war kein Europäer, ein paar Russen waren wohl irgendwie da und von denen stammte auch das Foto, was ich damals gesehen habe. Und dann kamen wir und wir mussten wirklich bei Null anfangen. Die einzige Hilfe, die wir hatten, war ein Ukrainer, der selber mal da war, der uns eigentlich hinbringen wollte und dann aber gesagt hat, dass ihm alles jetzt zu gefährlich geworden und es noch mehr Wachen und noch mehr Aufpasser und der ist dann abgesprungen. Ja, und standen wir drei doofen Deutschen da und haben wirklich anderthalb Jahre uns auf das Thema vorbereitet.
Wow, okay, irre.
Verrückt.
Total. Und ich weiß nicht, ob, also es soll ja jetzt auf legale Art und Weise funktionieren. Ja. Und ich habe da auch schon so ein bisschen rumgeguckt und es gibt das wohl schon immer. Also das ist jetzt wohl nichts Neues irgendwie, aber das ist super selten, dass man so eine legale Tour da irgendwie machen kann. Also zumindest auf der russischen Website, die ich da gefunden habe, wo eben steht, ja, da gibt's ab und zu halt legale Touren. Aber die andere Sache, die irgendwie seltsam ist, ist, dass man bei Get Your Guide eine Tour buchen kann, die aber dann, glaube ich, nicht in den Hangar von der Buran geht diese Tour, sondern halt in dem ganzen Zentrum wahrscheinlich.
Also ich kenne noch keinen, der diese Touren über Get Your Guide gemacht hat. Ich kenne das, die Touren kenne ich, weil einmal irgendwie eine Dreitagestour und einmal eine Eintagestour oder sowas.
Ja,
irgendwie.
Genau.
Ja, für ganz kleine Kasse. Und die werben ja mit einem Foto der Buran. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass die tatsächlich, also wenn ich jetzt von Kyzylorda dahin fahre, sind da schon mal 2 Stunden weg. Wenn die sagen, die ganze Tour geht 5 Stunden, dann brauche ich 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück. Dann habe ich noch 1 Stunde in dem Buran-Hangar. Und die werden die Leute natürlich nicht durch den Hangar lassen. Die werden die aber, vermute ich, unten mal reinführen. Dann wirst du die Buran fotografieren können, hinter Flatterband. Und dann werden die dich wieder in den Bus packen und werden dich wieder nach Hause fahren. Ich freue mich darauf, wenn ich den ersten treffe, der diese legale Tour gemacht hat.
Ja.
Einfach um zu wissen, was der verpasst hat. Also du konntest auch früher Baikonur-Touren machen. Du konntest dir Raketenstarts in Baikonur angucken. Da hat auch der Marek hier von Urbexplorer kommen. Der hat das damals mal angeboten. Habe ich gesagt, ich komme sofort mit, wenn du mir versprichst, dass er mich da abends in der Steppe vergesst und am nächsten Tag wieder abholt und ich gucke mir nachts die Buran an. Konnte er mir nicht versprechen und deswegen will ich nicht mitgefahren. Aber Zwinker-Smiley. Aber diese Raketenstarts und die Rampen und das konntest du dir alles schon immer angucken. Und Baikonur-Stadt, diese neue Stadt, wo du auch nur mit Permission reinkommst, das konntest du dir auch schon immer angucken. Aber Ich wollte ja die Buran sehen, ja, und mal anfassen und so, mal reinklettern und ja.
Ja,
und das wirst du mit den legalen Touren nicht können.
Dieser ganze Stress, der dahinter steckt, weißt du, da hinzukommen und so. Ich meine, mit einer legalen Tour ist es natürlich bequemer, da karte ich der Bus hin, gehst du da rein, dann erklärt er dir irgendwie das, was er jedem erklärt auf der Tour, so wie es überall ist. Und du stehst da und sagst, ja, aha, alles klar, 2, 3 Fotos, zack, fertig, ja. Aber keine Ahnung, also das ist ein sehr spannendes Thema. Ich muss da auch noch mal so ein bisschen rumgucken. Oder es ergibt sich irgendwann in diesem Jahr wahrscheinlich selbst, weil wenn man dann viele Bilder vielleicht sieht, dann macht es Sinn, ja.
Ja, das überrascht mich jetzt, wo du das sagst. Ich habe jetzt noch nicht festgestellt, dass das Netz überschwemmt ist mit Buran-Fotos.
Nee, die
hätte ich jetzt eigentlich erwartet, also... Ja,
nee.
Jetzt, also, wo ich so drüber nachdenke, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht jeden Tag oder stündlich am Handy und gucke jetzt Instagram durch, ob da Buranbilder sind, aber das wäre mir, glaube ich, aufgefallen, wenn diese Bilder jetzt sprunghaft angestiegen wären.
Nee, also mir auch auf jeden Fall. So, man sieht immer mal wieder vereinzelt halt, das sind dann die krassen Leute halt, die sich diesen Stress geben. So, aber es ist jetzt nicht so, dass man, wie gesagt, entweder gar keine sieht oder halt nur 3 Leute da waren oder dass man halt 1000 Fotos davon sieht. Aber ich gehe davon aus, dass wenn das irgendwann wirklich so legal gehypt ist, sag ich mal, also dass das wirklich so, ja, du kannst jetzt hier auf der Website buchen, dies, das, dass da bestimmt auch so, ja, wie nennt man das, so Nachrichtenportale und so berichten, weil es gibt doch ab und zu, ja, die 10 verrücktesten verlassenen Orte oder so, ja, genau, dass das dann da wahrscheinlich mit aufgenommen wird irgendwie, mit Verlinkungen auch, weißt du, wo du es buchen kannst.
Das, ja, aber wie du sagst, also das Drumherum, dieser ganzen Tour, diese Strapazen und diese, das ist ja das, was also für mich diese Tour so besonders gemacht hat. Natürlich freue ich mich darüber, die Buranbilder zu haben und fotografiert zu haben, aber ich zehre viel mehr von den Storys drumherum, ja. Und ich merke das auch, wenn das Thema mal irgendwo aufkommt bei einer Party oder wenn man mal einen anderen Urbexer tritt und man unterhält sich, die kleben an meinen Lippen, die wollen jedes Detail. Und das ist ja das, was es interessant macht. Weißt du, wenn ich eine Buran sehen will, dann fahre ich nach Speyer ins Technikmuseum und gucke mir eine Buran
an. Genau, genau. Ja?
Das mag auch okay sein. Du hast ja auch Flugzeug- und Zugenthusiasten, weiß ich, und die finden das schön, eine Buran zu sehen, aber die fahren auch nach Speyer. Wenn ich es legal machen kann, warum muss ich mir dann Kasachstan geben? Das, weil das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
Ja.
Aber wie gesagt, ich freue mich darauf, wenn ich den ersten treffe, der mir das erklären kann.
Nee, also mir hat dieses Geschichte von einem kompletten Buran-Trip von Anfang bis Ende, das hat mich ja schon beim Zuhören gestresst, wo ich, oh Gott, also der Horror einfach. Also Hut ab an alle, die dort waren. Hut ab. Mhm.
Ja, ja.
Die nächste Frage finde ich heute auch extrem interessant, weil du so viel schon rumgekommen bist, ja. Aber in wie vielen Ländern warst du denn jetzt schon zum Lost Place angucken?
Also ich kann dir die Anzahl der Länder kann ich dir nicht sagen, da bin ich unvorbereitet, weil ich habe so eine Rubbelkarte, wo ich mir die Länder dann wegrubbeln kann, wenn ich da war.
Ah.
Ich kann dir aber sagen, dass ich in Europa, außer in Irland, überall war. Also ich war in jedem Land mal und in der Regel war es dann vielleicht auch bloß auf Durchreise und ich habe dann so 2, 3 Spots mitgenommen, die ich hatte. Ich habe zum Beispiel, wann war es letztes Jahr im Herbst? Nein, stimmt gar nicht. Dieses Jahr im Frühjahr bin ich mit dem Reinhold. Reinhold ist mein ausgebauter Camper T5. Bin ich mit dem über die Balkanroute nach Griechenland gefahren. Da habe ich natürlich Mazedonien und Serbien und weiß ich, so diese ganzen Länder da unten mal mitgenommen, aber und habe dann immer so 1, 2 Spots gemacht, nach Sarajevo mal angeguckt. Also ich glaube, Deutschland, Europa bin ich, außer Irland bin ich durch, und dann eben Armenien, Kasachstan, also außerhalb der Europäischen Union, Abchasien, Albanien, Libanon, so, das sind so die Anrainer, also ich glaube, das weiteste, wo ich hin war, war tatsächlich Kasachstan damals, würde ich sagen. Aber ich habe mich auch außerhalb von Europa so ein bisschen umgekickt. Muss ich aber auch sagen, dass so Südeuropa, Westeuropa so ein bisschen aus meinem Radar verschwunden ist. Also weil irgendwie gefühlt jeder macht Italien, Belgien. Und ich habe so ein bisschen das Osteuropa für mich entdeckt. Also soweit das eben möglich ist, Russland oder eben ehemalige russische Republiken, Moldawien, so die Ecke. Das habe ich so ein bisschen für mich entdeckt, weil das Ganze da noch so ein bisschen, das ist noch wie bei uns vor 20 Jahren. Also du hast keine Urbex-Busse, die Locations anfahren und du hast eben Locations, die natürlich geplündert sind, weil die Anwohner die Fenster brauchten oder die Heizungsrohre. Aber Du hast keine Orbex-Touristen, weißt du, so dieses, das kennen die da unten nicht. Die verstehen auch nicht, warum es da Leute gibt, die mit der Kamera in alle Häuser rangehen. Und dieses Ursprüngliche, wie wir vor 20 oder vielleicht auch vor 30 Jahren, so, das spricht mich an. Das finde ich spannend.
Ja,
Und dann sagte ich ja vorhin Land und Leute, ne? Diese Verbindung, dann kommst du aus dem EP raus, der Nachbar guckt völlig verständnislos. Du kommst mit dem irgendwie mit Übersetzer ins Gespräch und der lädt dich zum Glas Wein ein. Weißt du, so dieses, ich heize nicht von Location zu Location, sondern ich verbinde das mit Land und Leuten. Und das kannst du da unten, kannst du das noch tun.
Und weil du Libanon gesagt hast, wie kann man sich denn einen Lost Place im Libanon vorstellen? Das ist total irre.
Ja, Libanon war ich, was, 3 Jahre jetzt, ja? Könnte drei Jahre ungefähr. Ich habe so ein ganz schlechtes Zahlengedächtnis. Also ich sage jetzt mal, es ist 3 Jahre her. Und der Libanon ist ein ganz tolles Land. Ich habe im Libanon die liebsten Menschen kennengelernt, die ich jemals in einem anderen Land kennengelernt habe. Es ist schon damals ein ganz armes Land. Die hatten irgendwie eine Inflation zu der Zeit, wo wir da waren, von 90%. Da sind also wirklich, es gab keinen Mittelstand mehr. Es gab Ultrareiche, die es geschafft haben, ihr Geld ins Ausland zu bringen, um der Inflation zu entgehen. Und es gab den normalen Libanesen, der dann plötzlich bettelarm war, weil 90% von dem, was er sich angespart hatte, über Nacht weg waren. Und trotzdem haben diese Menschen, die haben ihr Lachen nicht verloren. Die haben, wenn als Deutscher, es gibt so ein Meme, also das hat der Kumpel, mit dem ich da war, das erfunden, da erzählt so ein zahnloser Opa in einem verrotteten Hafen, erzählt, wie toll er Deutschland findet und alle Deutschen sind herzlich willkommen im Libanon. Also das vorweg, Libanon ist ein ganz tolles Land und es tut mir in der Seele weh, was da unten jetzt gerade passiert. Ja. Wir sind da damals hingefahren wegen dem, da ist doch, weißt du, ob du das auf dem Schirm hast, dieser Speicher, der da in der Luft geflogen ist.
Ja, lange ist das.
Und den wollten viele Jahre her. Die Narben siehst du immer noch, die umgekippten Schiffe schwimmen immer noch im Hafen. Und das war der Grund, warum wir nach Beirut geflogen sind. Aber wir sagen, wir wollen ein paar Drohnenaufnahmen von diesen kaputten Schiffen machen und von den immer noch Wolken oder Hochhäusern, die da stehen, mit eingedrückten Fronten und so. Mm. Ja. Der Libanon hat aber auch super andere schöne Lost Places. Also ob das jetzt irgendwelche alten Bäder sind, diese Hammams, glaube ich, nennen die sich oder so. Also der Libanon ist halt so gefühlt so die Schnittstelle zum Orient irgendwie, so zwischen dem Europäischen und dem Orientalischen. Und dazwischen irgendwo ist der Libanon. Und das macht's interessant. Wie gesagt, du findest dort keine Schritte. Stimmt nicht ganz richtig. Wir haben wirklich einen für unsere Begriffe wunderschönen LP gefunden. Wir haben im Libanon, gibt's auch Bilder auf meiner Instagram-Seite, durch einen blöden Zufall ein altes Theater gefunden. Wunderschön, hat mal irgendwann drin gebrannt, aber diese schwarz gerußten Decken und diese roten Samtstühle in diesem alten Theater und die alte Bühne. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Ein wunderschönes altes Theater. Und das haben wir das war ein purer Zufallsfund. Es gibt also auch für unsere Begriffe schöne LPs, aber in der Regel ist der Libanon, es ist halt dolle leergeräumt. Trotzdem hast du durch diesen orientalischen Einschlag, du hast runde Türbögen zum Beispiel und sowas. Es gibt ein schönes Buch, Lost Places im Liegeball oder so. Da kann man sich mal so einen ersten Eindruck verschaffen.
Wahnsinn.
Ist nochmal eine ganz andere Seite. Also wenn du Italien kennst, dann kennst du diesen italienischen Stil. Und wenn du Moskau kennst, dann kennst du den russischen Stil. Aber der Libanon hat nochmal so eine ganz eigene Architektur auch. Und die siehst du halt auch in den Lost Places. Auch wenn da jetzt kein Klavier steht und kein schönes altes Sofa und Porzellan in der Schrankwand. Aber du siehst halt diese Architektur immer noch.
Jetzt bin ich aber baff, aber wirklich baff.
Warum?
Weil das total irre ist. Also das sind manchmal so Länder, gell, wo man das gar nicht erwartet generell so. Also da sieht man wieder, es gibt in jedem Land irgendwo schöne Lost Places, trotz allem. In jedem Land. Also Libanon wäre so das Letzte, woran ich irgendwie gedacht hätte, an was Lost Places angeht. Ja, verrückt. Also irre. Aber in welches Land wolltest du denn unbedingt mal zum Urbexen, in dem du noch nicht warst? Ja, du warst in so vielen Ländern, oh mein Gott.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der asiatische Raum. Also China, Japan kann ich mir gut vorstellen. China ist tatsächlich schwierig, weil ich möchte meine eigene Planung machen. Ich möchte mir einen Mietwagen am Flughafen nehmen und möchte damit losfahren. und dann gucken, wo ich lande und gucken, was geht und was nicht. Und das ist in China halt total schwierig, weil du darfst dort keinen Mietwagen nehmen. Du brauchst einen chinesischen Führerschein, um in China zu fahren. Du brauchst einen Taxifahrer. Es gestaltet sich schwer, aber ich habe ein paar schöne Spots in China, die ich vielleicht mal angehe. Und eben Japan, ja, Fukushima nach wie vor interessantes Thema. Nachdem ich Tschernobyl 3-4 Mal gemacht habe, wäre Fukushima mal eine Maßnahme. Gibt schon noch 1-2 Länder, wo ich sage, also Amerika zum Beispiel, habe ich tolle Spots, reizt mich gerade gar nichts irgendwie, darüber zu fliegen.
Nee, also Amerika muss ich sagen, ich sehe super viele Bilder und ist schon geil. Also es gibt, ja. Ich habe jetzt erst wieder ein Video auch gesehen von, was war das, so ein ganz uraltes, also so richtig, richtig, richtig verfallenes Mental Asylum. Also so wirklich, das schon 50 Jahre oder so leer steht und das ist auch wieder so, sind so Orte manchmal, wo du dir denkst so, boah, das ist so geil, ich will, oder mein absoluter Favorit, was es so nie irgendwo anders geben wird, sind diese Bestattungsinstitute in Amerika.
Ja.
Also da gibt's so viele, das ist irgendwie auch gruselig und das Gruselige ist, dass halt voll viele, die leer stehen, wo noch Einrichtung drin ist oder so, die halt aufgrund von irgendwelchen Skandalen geschlossen worden sind, da irre.
Ach so.
Also wenn man sich damit mal so ein bisschen beschäftigt, ist das echt krass, also dass es dann Fälle gibt, wo die Leute einfach nicht beerdigt worden sind, also die Asche davon, also die Körper natürlich, ja, aber die dann irgendwie da im Keller rumstehen und dann kommt das irgendwann raus oder Steuerhinterziehung und lauter solche Späßchen irgendwie und das ist schon krass, also die haben da in diesem Institut ja quasi, halten die ja auch die Beerdigungen ab, was ja bei uns so super untypisch ist, ja. Also, und generell, also das ist wirklich was mich sehr fasziniert. Und ich habe letztes Mal schon so gedacht, so, ja, Amerika hätte ich schon mal Bock irgendwie. Mhm. Aber das Beste ist so, ich habe nicht mal einen Reisepass, weißt du so. Aber das wäre
schwierig.
Ja, aber es wäre vielleicht mal so ein Anstoß, einen Reisepass mir zu machen, ja, weil ich habe bis jetzt keinen gebraucht, bin überall immer so hingekommen. Aber ja, irgendwann nach dem Zeitalter einer verschrumpelten Orange, Gewinner? Vielleicht könnte man das ja mal wagen, nach Amerika zu fliegen. Mal gucken. Ja, nee, also wie gesagt, China, ich bin sehr gespannt, ob das irgendwann stattfinden wird bei dir.
Und ja.
Ich lasse mich überraschen. Poste die Bilder, wenn es soweit ist, auf jeden Fall.
Ja, unbedingt. Also jetzt muss ich erstmal noch 2 Häuser sanieren und dann
Irgendwann mal. jetzt kommt natürlich auch die Frage aller Fragen für dich hier. Und ich habe dir gesagt, das ist ja meine allerliebste Lieblingsfrage, ja. Wen möchtest du denn hier in Zukunft mal hören? Erzähl mir.
Also ich hätte ganz viele im Hinterkopf interessante Menschen, die unser Hobby teilen. Aber ich empfehle mal, und ich weiß gar nicht, ob du das schon mal gemacht hast, es handelt sich tatsächlich um 2 Menschen, die sind aber siamesische Zwillinge, zumindest wenn es ums Urbexen geht. Also, also die findest du nie alleine. Und deswegen, vielleicht ist es eine Idee, die dann beide zu hören. Oder das könnte, glaube ich, ganz spannend werden. Das ist einmal, nennt sich bei Instagram Kamuffelchen. Das ist die Anna. Super liebes Mädel. Und Urbex with Chico, also C-I-C-C-O, das ist der Fabio. Und das, also wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich mir wünschen, dass die beiden bei dir mal zu hören sind.
Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Kamuffelchen folge ich sogar schon. Also sie ist schon auf meiner persönlichen Liste mit drauf, weil ich super oft einfach ihre Bilder sehe.
Ja.
Und bei mir ist es dann immer so, wenn ich oft jemanden sehe, dann denke ich mir so, es soll sein, es soll so sein, weißt du? Und dann folge ich der Person, weil ich mir denke, so, jetzt aber. Und Chico, muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe ihn schon vor längerer Zeit gefragt, weil ich folge ihm schon irre lange. Und ich habe ihn vor längerem schon gefragt, aber es ist nicht so seins.
Ach,
aber ja, immerhin einer von beiden, oder?
Ja, dann musste die Anna alleine. Also vielleicht lässt er sich ja auch noch überzeugen. Vielleicht,
Eben, sag
wenn die
niemals
Anna da
nie.
ist, dann ist der Fabio meistens nicht weit. Und
Ja.
ich drücke die Daumen. Wenn es nicht klappt, dann ist es so, ich habe auch mit den beiden vorher nicht gesprochen und habe gesagt, Leute, hättet doch Lust, sondern das ist jetzt wirklich ins kalte Wasser. Die Überzeugungsarbeit musst du leisten.
Ja, lass dich überraschen,
Mache
demnächst
ich.
irgendwann vielleicht. Das wirst du ja
Das
dann
mache ich.
sehen. Mal schauen, mal schauen. Ja, danke für diese Empfehlung. Auch danke für diesen Reminder, weil das ist dann manchmal, ich habe ja hier kein Einladeprinzip eigentlich, dass ich sage, so der nächste, der hier empfohlen wird, kommt dann auch in der nächsten Folge, sondern ich mache das ja immer so querbeet und scroll da durch und denke mir so, geil, okay, frage ich jetzt einfach mal so, wie es bei dir war. Habe mir auch gedacht, so, okay, hatte ich noch nicht, frage ich jetzt mal. Genau, und so wird es dann nämlich auch sein. Also lass dich überraschen.
Ich lasse mich
Ja,
überraschen.
ja. Und jetzt sind wir fast schon am Ende angekommen, noch nicht ganz, ja. Aber erzähl mir doch mal. Das wird jetzt spannend, weil Thema, wo wir gerade vorhin noch bei Faxgeräten waren, ja. Aber KI und Lost Places, wie ist denn so deine Meinung dazu?
Ha haben wir auch 2 Minuten, dann versuche ich das noch
Ja,
so ein klein
wir
bisschen
haben.
um den Leuten auch zu vermitteln, dass ich da nicht total der Anti bin, aber ich habe mit KI generell ein Problem. Nicht, dass ich die KI nicht selber nutzen würde. Ich finde das ein super geiles Tool. Das Problem ist, oder dass die Befürchtung, die ich habe, ist, was passiert, wenn uns das Denken, das Lernen nur noch abgenommen wird. Ich erwische mich ja selber dabei. Früher habe ich in der Excel-Tabelle, wenn ich da einen Verweis machen musste, musste ich googeln, wie funktioniert's, und dadurch habe ich es gelernt. Das ist jetzt so ein ganz relativ aktuelles Beispiel. Heute sage ich der KI, schreib mir diesen String fertig und kopiere den nur noch rein. Und dann habe ich den 1 Minute später wieder vergessen. Ich verlerne also, selber zu denken. Das ist meine Befürchtung. Ich hoffe, ich liege da falsch, aber ich weiß nicht. Ich bin gespannt, wenn in 10 Jahren die ersten Auswertungen kommen, wie die Menschheit sich entwickelt hat nach KI. So, das war das Allgemeine zum Thema KI. KI und Foto schließe ich mal gleich, oder KI und Lost Place Fotografie schließe ich mal gleich an. Ich glaube, durch die Option oder die Möglichkeit mittlerweile KI gestützte oder komplett durch KI entworfene Bilder zu generieren und ins Netz zu spielen, macht es denen, die wirklich mit der Kamera losgehen, unwahrscheinlich schwer. Nicht, weil plötzlich bessere Bilder sind, sondern weil wir unsere Glaubwürdigkeit verlieren. Ganz aktuelles Beispiel dazu. Wir machen mehrere, oder ich mache mehrere Ausstellungen, meist regional, in irgendwelchen Locations und dann auch immer einmal in der Adventszeit in einer alten Festungsanlage in Magdeburg. Eine Fotoausstellung. Und ich habe es diesmal das erste Mal machen müssen, dass ich Schilder aufgehängt habe. Nein, dieses Bild ist nicht KI generiert, weil
Oh,
ich,
wow.
es kommt keiner zu dir und sagt, das ist doch KI, sondern die Leute tuscheln. Und das habe ich
Ja.
mehrfach mitgekriegt, dass die Leute, guck mal, das ist doch KI generiert. So, weißt du, so zu ihrer Freundin nebenan. Und das ist so verletzend, will ich nicht sagen, aber so herabwürdigend für den Fotografen, weißt du, wenn die
Ja.
dann sehen, KI generiert. Hat er hier ein KI-generiertes Space Shuttle in der ollen Halle fotografiert? Weißt du, so hier aufgehängt, nicht fotografiert, sondern hier aufgehängt. Und ich habe das erste Mal, dieses Mal in dieser Ausstellung, mache ich jedes Jahr, erste Mal in dieser Ausstellung Schilder aufgehängt, so ungefähr wie, ja, die Bilder sind alle von mir, ja, die Bilder können im Nachgang auch gekauft werden, ja, auch andere Größen sind möglich, nein, die Bilder sind nicht KI generiert. Weißt du? Und wir verlieren unwahrscheinlich Glaubwürdigkeit, glaube ich, und auch Emotionen. Also früher haben die Leute vor deinem Bild gestanden, und die Story hat sie interessiert, und die sind da eingetaucht, die haben sich damit auseinandergesetzt, was das mal für ein Raum war mit dem Sessel, was ich vorhin sagte, dieses Bild, was da gewonnen hat beim Wettbewerb. Da haben Leute 5 Minuten davor gestanden, haben sich darüber Gedanken gemacht. Das machen die Leute aber nicht mehr, wenn sie glauben, dass das KI generiert ist. Weißt du, dann ist das für die
Ja.
einfach ein KI-generiertes Ding, was da hängt. Da ist keine Emotion mehr mit verknüpft. Da macht man sich keine Gedanken mehr drüber, über das Bild und was kann das mal gewesen sein und so. Ich habe da, also ich hoffe wirklich, ich liege falsch, und ich hoffe, die vielen Vorteile, die die KI generell mit sich bringt, werden das wettmachen. Aber ich glaube, für Lost Place Fotografen wird es eine verdammt schwere Zeit, auch für Produktfotografen, auch für Tierfotografen. Wenn ich mir jedes Bild aus dem Rechner generieren lassen kann, dann brauche ich die alle nicht mehr. Ja. Ich bin da wirklich hin und her, weil wie gesagt, es ist einfach und natürlich, Lightroom hat jetzt auch irgendwelche KI-Funktionen drin. Mag gut sein. Aber ich hoffe, dass die guten oder die Vorteile, die Nachteile oder die negativen Punkte, die ich sehe, irgendwann wirklich deutlich aufwiegen.
Nee, das, wie du sagst, das Glaubwürdigkeit, das war ein gutes Stichwort, weil mir fällt es in letzter Zeit auch super viel so bei Instagram und bei Facebook auf, dass so unter so simple Sachen, weißt du, es muss ja jetzt nicht mal irgendwas Besonderes sein oder so, dass es dann immer Leute gibt, die unten drunter schreiben, so ja, das ist KI, das ist gar nicht so. Und das Krasseste, also ich wollte mein Handy zum Fenster rausschmeißen, weißt du, was so, ich habe gedacht, wie verblödet sind die Leute mittlerweile, so habe ich mir gedacht. Das Krasseste jemals, was ich gesehen habe, da ging es um die Love Parade in Duisburg. Ja, und da war wieder irgendwie, keine Ahnung, halt so ein Post oder war das Jahrestag oder ich weiß es nicht. Und dass dann wirklich da unten drunter jemand geschrieben hat, so, ja, das ist KI generiert, so, Junge, what the fuck, so guckst du keine Nachrichten, bist du so dumm schon, dass du nichts mehr aufnimmst oder so. Ey, über solche Sachen, weißt du, ja. Wenn jetzt jemand unter ein Bild oder so, okay, dann denkst du dir, ja, habe ich jetzt schon tausendmal irgendwie gehört, KI, dann kennst du halt nicht, was echt ist oder so, was Lost Places angeht. Aber bei wirklich solchen Ereignissen, die wirklich stattgefunden haben, die wochenlang in der Berichterstattung waren, in jeder Zeitung, in jedem Fernsehen, immer wieder ist es ja so, weil wenn die Jahrestage sind und so, dann ist ja Kranzablegung, dies, das. Aber dann unter sowas zu schreiben, ja, das ist nicht echt. So, ich frage mich dann echt, so in welcher Realität leben dann solche Leute, dass die so in alles KI sehen?
Nun stell dir vor, du freust dich über ein Bild, du bist stolz auf ein Foto, was du gemacht hast, du postest das und dann kriegst du so einen Spruch darunter als Fotograf.
Ja.
Und dann überleg mal, wie du dich in dem Moment fühlst.
Und ich weißt du, was das aber, glaube ich, ist? Das sind dann vielleicht aber auch Leute, die sich vielleicht zu viel mit dem Thema KI selber beschäftigen, dass die dann in alles nur noch eine KI sehen. In alles. So, ich gehe zum Einkaufen, das Mehl da im Regal, das ist jetzt auch KI, das ist gar nicht da, weißt du, so irgendwie total verblödet. Das
ja,
ist
ich
so,
glaube, diese strikte Trennung oder Grenzen zu finden, ja, oder zu sagen, bis hierher ist KI und da nicht mehr, das verwischt ja immer mehr. Es wird ja, mittlerweile hast du keine Homepage mehr, wo du nicht irgendeinen Chatbot hintersitzen hast, der dir deine Fragen beantwortet, bevor du in irgendeine Hotline kommst. Also dieses Thema künstliche Intelligenz, Fluch und Segen, sagte ich ja, aber das nimmt ja immer mehr Raum ein und verdrängt dadurch alten Raum, weißt du? Ich hoffe, ich liege ganz falsch und in 10 Jahren sagst du, was der Uwe da erzählt hat, war totale Schwarzmalerei. Ich hoffe, ich liege falsch, aber also die Geschwindigkeit, mit der das jetzt vorangeht und wie gesagt, nachdem dann immer häufiger eben solche KI-Fake-Bilder im Netz landen, noch erkennst du die. Noch 2 Jahre, wenn überhaupt, dann erkennst du, dann gibt es auch keine Möglichkeit mehr, das irgendwie zu erkennen. Und damit wird jeder Fotograf erstmal unter Generalverdacht stellen. Du musst dich irgendwann als Fotograf rechtfertigen, dass du dieses Bild, und das war ja jetzt in der Weihnachtsausstellung schon so, dass du dieses Bild eben nicht KI generiert hast, ja. Schwierig. Also
traurig auch.
Ja, Fluch und Segen. Machen wir uns nichts vor. Das schafft eine Menge neue Arbeitsplätze, es kostet eine Menge neue Arbeitsplätze, alte Arbeitsplätze. Das ist einfach die Zeit, dass solche Situationen gab es bei der Industrialisierung öfter. Aber dieser Generalverdacht, mit der KI-Keule zuzuschlagen, bei jedem Bild, was schöner ist als meins, behaupte ich einfach, es ist KI generiert. Ich kann es ja behaupten, weißt du so.
Ja.
Schwierig.
Aber soll ich dir was verraten, um dieses Thema doch noch schön abzuschließen? Weil du vorhin gesagt hast, mit S-Verweisen in der Excel-Tabelle, es ist schon ganz geil, wenn du das dann da so eingibst, oder noch besser, wenn du es reinlädst und dann sagst du, keine Ahnung, passt mir das irgendwie an und macht das so und macht das so. Aber ich muss sagen, manchmal kommt auch ein ganz schöner Scheiß da raus. Also dann ist manchmal einfach alles zerstört und nicht besser. Und auch es ist auch geil, wenn du zum Beispiel eine Excel hast, wo du ganz viele Hyperlinks drinnen hast, also URLs. Und du kannst die aber theoretisch nicht anklicken. Also du musst das quasi dann immer ins Leerfeld reinklicken, damit die URL zum Anklicken ist. Und ich mache das dann schon ab und zu, dass ich die Tabelle da reinlade und sage, ja, mach irgendwie aus allen URLs Hyperlinks und dann ballerst du das da rein und nicht mal eine halbe Minute später hast du einfach eine wunderbare Excel-Tabelle mit ganz vielen Hyperlinks drinnen.
Ja, ja.
Also dafür ist es schon nice gemacht, ja.
Absolut, absolut. Aber da ich immer mir beide Seiten angucke, sage ich jetzt, wenn dein Chef mitkriegt, dass du das so einfach machst, dann braucht er dich gar nicht mehr, weil dann kann der Chef das nämlich alleine mit KI machen, weißt du? Also das wird jetzt in deinem Fall nicht speziell zutreffen, aber das ist natürlich ein Argument, ne?
Mhm.
Wenn die KI 10 Leute ersetzt und die arbeitet rund um die Uhr, die will keinen Urlaub, die will keine Lohnerhöhung, ja, die macht einfach. Was bedeutet das für die Zukunft, ja? Aber ich bin bei dir. Also ich bin bestimmt nicht der mit dem Weihwasser in Richtung KI spritzt. Ich nutze es ja auch und es ist halt effektiv. Du hast recht, es kommt manchmal totaler Unfug raus, aber ich sag mal, gerade für solche Fleißarbeiten ist es natürlich ein Segen. Ja?
Man muss sich zu helfen wissen, oder?
Genau. Ja, ich bin mega gespannt, wo das noch hinführt. Also wenn ich diese Entwicklungsgeschwindigkeit sehe, denk mal ein Jahr zurück, oder zwei Jahre, da habe ich das Wort künstliche Intelligenz das erste Mal gehört, so ungefähr.
Ja,
und dann plötzlich explodierte das und jetzt, wie gesagt, es ist ja gar nicht mehr wegzudenken.
Mhm. Ja, es wird Alltag irgendwann oder ist es schon teils für manche, gell? Ja. Ja, Uwe, ich habe keine weiteren Fragen, bis auf vielleicht eine, die keine Frage ist.
Aha.
Nein,
ich bin verheiratet.
Was ist dein Fazit zu dem, was wir heute hier gemacht haben?
War ein super angenehmer Abend. Also ich habe den 2015-Film verpasst, aber es war mir das super wert. Also ich wusste natürlich aus deinem vorherigen Podcast so ein bisschen, was kommt, in welche Richtung gehen die Fragen und so weiter. Aber ich bin positiv überrascht, dass ich jetzt hier, wann haben wir angefangen? 1930 oder was?
Ja.
Wir so lange über ein Nischenthema sprechen konnten und wahrscheinlich jetzt auch noch weitere 2 Stunden ohne Probleme vollkriegen werden. Also ich nehme super positives Resonanz oder super positives Gefühl nehme ich mit, wenn ich gleich den Kopfhörer wegpacke. Und es hat mir total Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Locker, war gut.
Ich muss sagen, mir hat es heute auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich mal wieder ein bisschen gestaunt habe, ja, über heute sogar verschiedene Dinge. Also über die Sanierung, über die Buran auch so ein bisschen und auch über den Libanon, ja, weil ich in letzter Zeit habe ich bemerkt, ich finde einen Gefallen daran, wenn man mal jemanden erwischt, der was über exotische Orte erzählen kann, ja, die so gar nicht auf dem Radar sind. Und auch für euch da draußen, die zuhören, glaube ich, ist es manchmal sehr, sehr spannend, mal solche Geschichten auch zu hören aus exotischeren Ländern. Und ja, ich bin auf jeden Fall happy, dass ich dich hier eingeladen habe und du mir heute so viel erzählt hast.
Und ich bin happy, dass du mich so viel erzählen lassen hast und natürlich, dass du mich eingeladen hast. Also habe ich ja vorhin schon gesagt, hat mich total gefreut, da auch mal wieder, es ist mal wieder was ganz anderes zwischen vielen anderen Themen oder Hochzeiten, wo ich tanze, war es mal wieder ein super schönes Ding, mal in dem Lost Place-Thema so ein bisschen sich da mal wieder mit jemandem auszutauschen und ich fand's super, schöner Abend gewesen.
Von Kollege zu Kollege, oder wie nennt man es?
So. Ja.
Vom Fachgebiet. Und jeder, der jetzt bitte auch ein Haus zwangsersteigern will, ihr habt gehört, wie das funktioniert heute. Wer das jetzt vorhat, der soll sich dann einfach bei dir melden, oder?
Ja, also ich habe damals bei der Buran jedem geholfen, der das nach mir vorhatte. Ich helfe auch zumindest mit Tipps und Tricks, wenn jemand noch so verrückt ist und sich solche Ruinen anlacht. Kann ich mittlerweile aus vielen Jahren Erfahrung berichten.
Ja, dann mein Guter, dann würde ich mich zumindest für heute von dir verabschieden. Und alle anderen würde ich sagen, wir hören uns wieder nächsten Mittwoch mit einem neuen Gast hier. Bis dann!
Ciao, ciao!
So, und wenn dir diese Folge gefallen hat und du vielleicht mehr davon hören möchtest, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mir ein Abo auf der gängigen Podcast-Plattform deiner Wahl schenken würdest. Und schau auch gerne mal bei Instagram vorbei, da gibt's auch ab und zu ein paar nette Geschichten oder wenn ich auf Tour bin, Lost and Found der Podcast. Und bis bald. Ciao, ciao.